Herzlich willkommen zu Herrengedeck.
Ich muss halt jetzt schon lachen, weil du mich halt irre machst wieder an deiner Art.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.
So, Laura, wir hatten, glaube ich, gesagt, nee, abwechselnd
nein.
Singen und schlechte Witze. Ich bin dran mit einem schlechten Joke wieder.
Aber den hast du letztes Mal auch gemacht.
Ich mache das öfter, das ist eine andere Taktung als bei dir. Guck mal, wir trinken uns erst ein, dann erträgst du es besser.
Immer muss ich das haben.
Komm hier, Prösterchen, mach mal.
Toll, der Sound.
Ich muss zugeben, diesmal ist der schlechte Witz nicht von mir alleine, sondern er ist in
Kooperation entstanden.
In Kooperation mit meinem Sporttrainer entstanden. Und zwar
mein Sporttrainer. Hat er eine Trillerpfeife um? So
ja,
und eine Stoppuhr in der Hand.
Ja, und ich muss immer sprinten, also kurze Läufe absolvieren. Und er steht dann mit so einer Zielfahne von so einem Ferrari-Rennen.
Ist die so kariert?
Genau,
ja.
Schwarz und weiß. Mhm. Und dann schwenkt er die immer so.
Das ist dein Sporttrainer?
Mein Sporttrainer. Und der hat auch immer diese Schuhe an, wo Klettverschluss,
ja,
also nicht mit Schnürsenkeln, weil der muss immer sich schnell
ganz
anziehen
schnell
und dann raus.
So Spikes?
Mhm. Und dann hat er diese Hosen an, von denen du mal erzählt hast, wo man so ab der Hälfte mit...
Eine Schose?
Ja, genau, eine Schose. Short und Hose. Wo man dann so die halben Beine abmacht.
Ach, toller Typ.
Genau. Mhm. Mit diesem Sporttrainer habe ich mir einen tollen Joke für dich ausgedacht.
Nur für mich?
Ja, natürlich.
Also weiß er davon, dass es für mich ist?
Ja, der freut sich auch schon.
Oh, liebe Grüße.
Ja, sehr. Und zwar... Stell dir vor, so ein Typ Graf, also so ein herrschaftlicher, aristokratischer, kaukasischer Typ, Genotyp, sehr reich, super reich und spricht auch sehr hoch in die sich, hat eigentlich, also nicht mein Sporttrainer jetzt, sondern die Figur, um die es geht. Und der hat
eine fiktive Person.
Genau. Du hast Fick gesagt.
Eine Persona?
Ja, eine Persona, genau.
Ja.
Und hat so weiße Handschuhe dauerhaft an.
Immer zu.
Ja, genau.
Nonstop.
Ja.
Ja.
Durchgehend. Einfach die zeigen, wie fein er ist. Und
ja,
wie
ist
herrschaftlich.
Ein feiner Herr.
Feiner Herr. Sehr wohlhabend auch, genau. Und er spricht auch immer sehr nasal. Das zeigt seinen aristokratischen Stand.
Okay.
So, und er redet immer sehr von oben herab. Und der soll auf jeden Fall was sagen, was mit Zahlen zu tun hat. Zum Beispiel einfach, wie viel Vermögen er hat, wie viel Geld hat er.
Ja.
Ist aber eine ich liebe es selber, wie viel ich immer erklären muss, bis die Pointe stattfinden kann.
Die dann ganz schwach ist.
Ja. Das ist so, als hätte man stundenlang Sex und der wäre schon richtig schlecht. Und dann denkt man, wenigstens am Ende kommt es ja dann.
Aber ist gar nicht so.
Und dann ist auch das Ende scheiße.
Ja.
So nicht Happy End, so Sad End Massage ist. Quasi, du wirst eine Stunde lang masturbiert, eine Stunde
penetriert.
Lang massiert an der Bandscheibe. Du wirst eine Stunde lang an der Bandscheibe penetriert.
Aber es wird nicht besser.
Und denkst, am Ende kommt ja wenigstens Happy End, aber es ist eine Sad End Massage.
So, was ist denn mit dem, wenn er gefragt wird mit seinen weißen Handschuhen, der nasale Mann.
Genau, der soll sein Vermögen schätzen oder irgendwas sagen, wo eine ungerade Zahl drin vorkommt. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich hab's nicht so mit ungeraden Zahlen. Die einzigen Ungeraden, die ich mag, sind die Schrägen in meinem Loft. Weißt du, ungerade, schräge, ein Loft, also.
Das ist ja ganz kacke.
Sag mal.
Das ist richtig, also Ariana, wirklich, ich habe schon viel ertragen im letzten Jahr.
Vielleicht habe ich es schlecht erklärt, vielleicht habe ich den Aufbau, das Setting, würde ein Comedian jetzt sagen. Vielleicht habe ich das Setting schlecht gesettet. Fand nicht?
Naja, weil ich war wirklich bei einem Graf, weil damit hast du angefangen.
Ja.
Hab mir halt so ein fast einen Graf Dracula vorgestellt, der in so einem Schloss
Graf
wohnt.
Zahl?
Ich habe den woanders gesehen. Ich habe den halt definitiv nicht in einem Loft
gesehen. Ach so, ja, shit, das war falsch, schlecht von mir. Komm, mach mal den Podcast von vorne beginnen.
Auf gar keinen Fall.
Du hast recht, Graf ist natürlich ein ganz anderes Setting, da sind wir wieder.
Eben, so ein altes Mauerwerk habe ich gesehen, wie bei GZS-Zeit, weißt du?
So hieß der Club da, ne?
Ja. Heißt da, glaube ich, immer noch.
Ja, keine Ahnung.
Kannst du noch Daniels Bar?
Wen, Daniels Bar? Ach so, ich dachte, das wäre so ein Wellness-Club.
So hieß das doch auch bei GZS, Daniels Bar. Und den Fasan?
Ja, den kenne ich noch.
Ja.
Das war das Restaurant von Dr. Joe Gerner.
Genau.
Und Dr. Joe Gerner hat irgendwann eine Fluggesellschaft gegründet.
Auch. Der hat ja so viel gemacht.
Gern eher.
Ja, stimmt.
Gern eher. So. Das könnte von mir sein,
ja,
oder?
Ja, zu 100%. Wäre witziger als der Witz mit dem Grafen.
Ja, okay, ich hab's verstanden.
Ja, herzlich willkommen zu Herrengedeck, der unlustigste Podcast mit Ariana und der lustigste mit Laura Larsson.
Ja, super. Ich wundere mich an der Stelle immer wieder, dass es noch Leute gibt, die
das hören, ne?
Nee, die das hören und die auch sagen, Ariana und Laura, die höre ich mir an. Die finde ich so gut, die supporte ich. Ist einfach ein Gedanke, der nicht so naheliegend ist, tun aber tatsächlich immer wieder Menschen. Dieses Mal die lieben Menschen von Audible, die sich gesagt haben,
ich frage mich auch,
Ariana und Laura, die supporten wir gerne.
Mit denen möchten wir arbeiten.
Mit denen möchten wir zusammenarbeiten, genau. Und deswegen freuen wir uns überraschenderweise sehr, dass Audible uns in der heutigen Folge unterstützt.
Es ist wirklich so. Und bei Audible, da findet ihr Hörbücher und Hörspiele. Für 9,95 Euro im Monat könnt ihr euch immer ein ungekürztes Hörspiel oder Hörbuch aussuchen. Oh Hund, und das ist jetzt ganz neu. Audible startet jetzt sein eigenes Podcast-Programm.
Darin findet ihr mehr als 30 Original-Podcasts, die gibt es auch wirklich nur bei Audible. Und in dem Moment, wo ihr ein Audible-Abo abgeschlossen habt, könnt ihr diese Podcasts da kostenlos hören und vor allem ohne Unterbrechung. Jede Woche kommen da neue Folgen raus, zum Beispiel zusammen mit den Leuten vom Spiegel, mit der Elf Freunde, mit der Titanic oder auch mit der Weiß. Also nicht die Farbe Weiß, sondern das Weiß-Magazin jetzt, ne?
Ja. Gut, dass du es gesagt hast. Danke.
Ja, und vor allem aber auch die Hosts quasi. Interessante Hosts werden nämlich unter anderem moderiert, die Podcasts von Ronja von Rönne, von Micky Beisenherz oder auch von Katrin Bauerfeind. Also nicht Bauerfreund, Laura, sondern Bauerfeind. Ja.
Okay, also ihr zahlt 9,95 pro Monat, könnt euch dafür ein ungekürztes Hörspiel oder Hörbuch aussuchen und habt freien Zugang zu allen Audible Original Podcasts, die ihr da ohne Unterbrechung hören könnt. Das habe ich für euch jetzt auch mal ganz fein zusammengefasst. Das Ganze könnt ihr 30 Tage lang auch erstmal kostenlos testen und schauen, oh, ist das was für mich? Und zwar unter audible.de/weiterhören.
Jetzt habe ich mir etwas sehr Interaktives ausgedacht, Laura, für unser heutiges Spiel, wie wir herausknubbeln, wer von uns mit seinen persönlichen Fakten anfängt. Weil ich betone es zu selten im Podcast. Wir leben im Jahr 2018, wir sind in der digitalen Welt. Es findet alles auf dem Second Screen einfach statt.
Ja.
Heißt es ganz kurz, Second Screen?
Ich habe davon noch nie gehört, das hast du eingeführt.
Display halt. Ich habe mich lange gefragt, wieso. Es gibt Dinge, die machen für mich keinen Sinn.
Machen die Sinn?
Ja.
Aber darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ich habe mich gestern mit einem Mädchen unterhalten. Und habe ihr gesagt, dass wir des Öfteren schon kritisiert worden sind, dass wir gesagt haben, macht Sinn, dass es halt falsch ist. Und sie hat gesagt, ich gebe jetzt so wieder, was sie gesagt hat, ich habe das wirklich nicht auf Richtigkeit geprüft, dass es wohl im Duden schon steht, macht Sinn, dass man das jetzt sagen darf, weil das aus dem Englischen make sense übernommen werden darf. Ich meine ganz ehrlich, man darf gucken mit K schreiben, dann kann ich auch sagen, es macht Sinn.
Und Koks darf man ja auch mit G vorne schreiben,
so.
Ne? Koks, ja.
Ja.
Da ist mir neulich was sehr Ähnliches aufgefallen. Und zwar, wenn jemand fragt, warum machst du das? Wegen dem Film. Heißt es ja eigentlich wegen des Films.
Absolut.
Genitiv, nicht
Absolut.
Dativ.
Absolut.
So. Und ich gucke gerade auf einer On-Demand-Plattform eine bestimmte Serie.
Die natürlich legal ist, ne?
Also die ist wirklich legal.
Ach so.
So. Es ist eine in Deutschland produzierte Serie. Ich habe gestern eine neue Folge geguckt und da fängt eine Frau an, bei einem Atomkraftwerk zu arbeiten. Und sie fragt nach Zahlen, die ihr vorgelegt werden sollen. Zahlen vom letzten Geschäftsjahr oder wie auch immer das im Atomkraftwerk heißt. Heißt es Geschäftsjahr?
Es ist ein Geschäftsjahr.
Es ist ein Business, oder?
Ja, es ist ein Atombusiness.
Die Leute, die da arbeiten, sind aber auch alle ein bisschen verstrahlt irgendwie so.
Oh Mann, oh. Ja. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, genau. Auf jeden Fall fragt sie nach den Zahlen. Und erklärt ihrer neuen Sekretärin oder Assistentin, dass sie die für ein Interview braucht. Glaube ich, dass es ein Interview ist. Und die Assistentin fragt wegen dem Interview und nicht wegen des Interviews. Mhm. Und das bestätigt mal wieder meine These, dass bestimmte es ist keine richtige Redewendung, aber dass sich so falscher Sprachgebrauch etabliert hat.
Ja.
Und dass es da mittlerweile, ich kann nicht mal sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Man kann es natürlich sagen, die deutsche Sprache stirbt aus und wenn man jetzt alles verhunzt, dann reden wir irgendwann nur noch wie Kristall. Aber
der Comedian?
Ja, das ist jetzt eine Auslegungssache, wie man seinen Beruf bezeichnet. Aber ja, ich bin mir da uneins. Aber auf jeden Fall bestätigt es diese These, dass wenn sich ein bestimmter Sprachgebrauch etabliert hat, dass man sagt, okay, es ist auch erlaubt. Es wird nicht gern gesehen. Wenn ein Studienrat anwesend wäre, würde der sich einmal kurz räuspern und mit dem Taktstock, mit dem Zeigestock so einmal.
Hat der einen Taktstock?
Ja.
Also, weil
der Studienrat. Hat auch so eine runde silberne Brille, ganz klein, sitzt vorne auf
so
der
Monokel?
Hackennase drauf, so ein Monokel, genau.
Ja.
Und tippt damit mit dem Taktstock so einmal kurz an die Tafel und so, da habe ich aber gerade hier wegen dem Interview, das ist aber nicht richtig. So, aber würde es.
Aber es wäre okay. Genau. Es wäre vielleicht ein Minus.
So.
Nur noch eine 1 minus.
Ganz genau.
Keine normale 1
Ganz
mehr.
Keine glatte 1.
Du, solange als und wie im richtigen Zusammenhang benutzt werden, ist mir eigentlich alles total egal.
So, da kommen wir zurück zum Second Screen. und zu dem Spiel. Und
das
zwar
ist ein Ausritt wieder, ne, in die Grammatik.
Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Wir kommen zurück zu des Spiels, muss es ja heißen.
Ja.
Ja, ja. Habe ich jetzt ja an der Stelle wieder falsch ja gesagt. Und zwar dachte ich, wieso müssen wir beide eigentlich immer ausknobeln, wer von uns anfängt? Wieso kann das nicht mal jemand anders für uns machen? Und da habe ich an Siri gedacht. Wieso können wir denn nicht mal Siri fragen, wer anfangen
ach
soll?
Das ist ja geckig.
Das ist geckig, oder? Das können wir an der Stelle, finde ich, einfach mal ausprobieren. Ich habe das jetzt, muss ich sagen, extra eingeschaltet dafür, weil ich Siri eigentlich ausgeschaltet habe.
Ich auch,
habe.
Ja, ich
ist
auch.
Ist es mir nichts.
Manche machen das ja nur. Zum Beispiel der Freund meiner Mutter, wenn der jemanden anrufen soll, dann sagt er immer, Siri, Laura anrufen. Oder neulich wollte ich wissen, wie lange Rewe auf hat. Siri, Öffnungszeiten Rewe. Ist mir zu blöd. Da tippe ich das lieber ein, ganz
ja
im Ernst.
Ja, aber das ist in Parchim ja auch easy. Da gibt es wahrscheinlich nur einen. In Berlin würde der dann sagen, 345 Einträge gefunden.
Das kann sein.
Und dann musst du erst mal erklären, welcher. Also ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert, weil ich bin nicht versiert darin. Wir versuchen es mal mit ihr zu reden.
Okay.
Hallo Siri.
Hier sind die Kontaktinformationen für Mama.
Okay.
Okay, cool.
Also sie schlägt mir jetzt die Handynummer von meiner Mutter vor. Das wollte ich aber gar nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Offensichtlich nicht, Siri.
Laura und ich nehmen gerade einen Podcast auf.
Ich sehe keine Podcasts für Laura und ich nehmen gerade.
Okay, anders. Wer soll anfangen, Laura oder ich?
Ich suche nach soll anfangen, Laura in Podcasts.
Gut, nein, stopp. Siri, sag ja oder nein.
In meinen Gefilden bedeutet beides das Gleiche.
Sag mal, was sind denn ihre Gefilde? Was können wir sie denn fragen, was Sinn ergibt?
Frag sie, wie spät es ist, wie viel Uhr ist es?
Ja, super. Und was sagt sie dann?
Dann sagt sie, wie spät es ist.
Und dann?
Fange ich an.
Okay. Achtung. Siri, wie spät ist es?
Es ist 23 Uhr. Guten Abend, Ariana.
Yay! Sie hat eine sinnvolle Antwort gegeben.
Ariana.
Gut, Laura, dann würde ich sagen, du fängst an.
Ja?
Ja.
Okay. Also eigentlich hatte ich mir schon, das ist eigentlich total egal.
Okay, das klingt wie meine Grafgeschichte vom Anfang.
Nur besser. Ich hatte mir eigentlich einen anderen Fact überlegt, den du schon kennst. Und dann ist mir in der U-Bahn wieder was aufgefallen auf dem Weg zu dir. Und da dachte ich mir, nee, dann erzähl ich lieber das. Mhm. Weil das ist wieder eine kleine Furcht, die ich habe, die mir aufgefallen ist.
Eine Phobie.
Ich weiß nicht, ob es richtig eine Phobie ist, aber es gibt ja vor alles einen Fetisch, ne? Aber ich hatte davor wirklich Angst und ich habe es lange nicht mehr bemerkt. Ich habe es lange nicht mehr gehabt, dieses Gefühl. Und zwar passiert es ja manchmal, dass Menschen sich festgucken. Das kennt man ja. Also, dass sie so Gedanken verloren irgendwo in die Leere starren und nicht blinzeln.
Und dass man so richtig das Gefühl hat, es würde wehtun, wenn man jetzt versucht, woanders hinzugucken. So ist es bei mir dann zumindest. Naja, ich denke, ich müsste mich jetzt richtig, jemand müsste meinen Kopf wegdrücken von dem Punkt, auf den ich gerade gucke.
Ach so, aber ich meine jetzt nicht, wenn ich das selber mache. Also ja, das Gefühl kenne ich auch. Aber manchmal sieht man andere, die das gerade haben, dass
und
sie sich festgeguckt haben.
Und deren Blick entgleist dann so ein bisschen.
Und das habe ich heute gerade wieder gesehen und ich habe ganz doll Angst davor.
Mhm.
Ich finde, das ist mein Fakt über mich. Ich fürchte mich davor, wenn ich Leute dabei beobachte, wie die sich festgeguckt haben, in meine Richtung.
Oh,
weil es hat für mich was absolut Totes, Erstarrtes, Leichenartiges.
Mhm.
Ich finde, das sieht so, so gruselig aus. Ganz, ganz doll. Und heute saß mir halt schräg gegenüber ein junger Herr in einem feinen Zwirn. Vielleicht war das der Graf aus seiner Geschichte.
War es ein schönes Beinkleid, was er trug?
Ja,
was er auftrug?
Mhm, es war ein schönes Beinkleid. Und der hat sich so, ich habe gedacht, der guckt mich an die ganze Zeit. Und habe so gedacht, Mann, was glotzt er denn? Ich weiß, ich sehe geil aus heute mit meiner Haarfrisur,
das
meiner
war dein
fettigen.
Gedanke?
Hm? Ja. Aber mein Gedanke, dann habe ich gemerkt, ah, da guckt sich fest. Und dann habe ich das immer, muss ich da immer so hingucken. Und dann, der hat richtig gestarrt. Der hat sich, da hat sich nichts mehr bewegt.
Hat er
durch
dich durchgeguckt?
Mhm. Es ging bestimmt 3 Minuten so. Und ich fand das richtig gruselig. Ich habe Angst davor. Ich fürchte mich richtig davor, wenn jemand sich festguckt.
Ich finde, das hat auch so ein bisschen was Crazy Eyes-mäßiges.
Crazy Eyes. Weißt du, was auch richtig gruselig ist?
Ich.
Du? Und ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, wenn du dich auf den Boden legst.
Wow, was kommt jetzt?
Du legst dich auf den
Boden. Hände auf dem Rücken geknebelt, oder?
Ja.
Nee.
Ja?
Ja?
Ja? Nee, angenommen, du legst dich jetzt auf den Boden, aber auf die Seite.
Ja.
So, du stützt deinen Kopf auf, wie so eine Sportübung, die du machen würdest.
Mit meinem Sporttrainer, mit der schwarz-weißen Fahne.
Dem Sporttrainer, ja. Mit den Spike-Schuhen. Mhm. Und weißt du, welche Ausrichtung ich ungefähr meine?
Nee, ehrlich gesagt
okay.
Nicht.
Okay.
Stabile Seitenlage.
Ja,
ja.
So lassiv. Man kann sich doch so lassiv auf die Seite legen.
Draw me like one of your French girls.
Und du würdest deinen Kopf halt so abstützen, wie du es gerade tust, würdest den, ja,
ja,
in deine Hand stützen, mhm, deinen Kopf. Und dein Arm würde aber auch auf dem Boden liegen.
Ja.
Macht es ein bisschen Sinn für dich? Ergibt es ein bisschen Sinn für dich?
Ja, so wie
als würde dich jemand zeichnen wollen.
Genau, Kate von Titanic.
Ja, genau. So würdest du liegen. Stell dir vor. Und ich auch. Aber
liegen wir in Löffelchenstellung direkt aneinander hin?
Nee, ich würde zu dir gewandt auch so liegen wie
Gott,
du.
Laura, das ist ganz ekelhaft gerade. Okay, ganz kurze Frage, weil ich habe ein bestimmtes Bild. Sind wir nackt? Weil das ist in meinem Kopf irgendwie.
Wenn du willst. Okay. Nein, aber das ist jetzt nicht wichtig. Das ist nicht wichtig für das, was ich erzählen möchte.
Okay.
Also, angenommen, du liegst wie Kate Winslet hier auf dem Boden. Und ich würde auch wie Kate Winslet auf dem Boden liegen. Aber ich würde den Kopf dort haben, wo deine Füße sind. Und
Summer.
Du andersrum.
Ja, das nennt sich 69.
Genau, wie 69. Aber halt unsexuell, sondern wir würden es einfach in Kleidung da sitzen, weil es für uns bequem ist und uns unterhalten.
Wir sitzen ja nicht, wir liegen doch, oder?
Ja, liegen.
Okay.
Weil es uns bequem ist.
Ja.
Und dann sieht man sich ja im Prinzip über Kopf in die Augen.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Bisschen.
In dem Moment, wenn ich liege ja am Fußende von dir.
Ja.
Und wenn ich dir dann in die Augen gucke, dann ist dein Kopf andersrum.
Ja.
Und das ist ganz gruselig. Nach einer Zeit sieht der andere dann aus wie ein Monster, wenn man den ganz lang anguckt.
Dafür war jetzt der Vorlauf. Ja. Wow, das erinnert mich an mich selbst gerade.
Ich pullere mir gleich ein. Ja, wirklich. Das ist ganz, ganz gruselig. Oder wenn jemand jetzt hier ein Klettergerüst stehen würde und dann würde jemand Schweinebammel machen.
Sag
oder
mal Klettergerüst.
Hast einen nackten Mann geguckt. Ja. Sag mal Tomate.
Sag mal Pimmel kann Karate.
Ja.
Sind wir jetzt schon explicit, weil wir so viel Pimmel
zu 100%.
Aber wir sind ja auch ein Sex-Podcast.
Ja.
Okay.
Und wenn du jetzt, du würdest da jetzt Schweinebammel machen am Klettergerüst.
Was?
Schweinebammel. Oder hier, du hast doch Schweinebammel.
Was ist denn Schweinebammel?
Heißt es?
Wenn man richtig doll Angst hat, oder? da habe ich Angst vor. Was?
Hä, wie nennt man das denn?
Schweinebammel.
Wenn man versuche ich schwer eine Position zu erklären, das fällt mir sichtlich schwer. Wenn man am Klettergerüst hängt mit den Beinen und mit dem Kopf nach unten. Die Beine sind am Klettergerüst.
Da hängt man kopfüber.
Ja, man hängt kopfüber. Schweinebammel.
Okay. Wie so ein Schweineschinken oder?
Ein Schwein am Spieß.
Oh.
Weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung.
Kriegen wir böse Nachrichten von Peter. Also mein Opa.
Kann sein. Hm. Also, wenn man Schweinebammel macht. Und das ist ganz gruselig. Eine Zeit. Wirklich.
Okay, eine Frage.
Hm?
Wie oft guckst du Menschen ins Gesicht, die entweder in 69er-Stellung neben dir nackt liegen, als
ich
würdet...
Ich überhaupt nicht gesagt,
als,
nackt.
Okay, angezogen.
Niemals, das du
als
gesagt.
Würdet ihr gerade von Leonardo DiCaprio auf der Titanic gezeichnet werden. Oder, stopp, oder im Schweinebammel-Look auf einer Klimmzugstange. Wie oft passiert dir das denn?
Nicht häufig, aber es ist schon mal passiert.
In der U-Bahn? So eine Haltestange von der U-Bahn?
Ja, das war der Mann im feinen Zwirn. Der war kopfüber und hat sich festgeguckt. Das war das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe.
Stell dir mal bitte die Situation vor, man geht in die U-Bahn rein und an diesen U-Bahn-Stange oben, an dem man sich festhalten kann, hängt auf einmal einer runter.
Schweinebammel?
Im Schweinebammel und guckt einen richtig ernst einfach an.
Dann verschränkten Arm.
Wie so ein Genie.
Ja.
So nach dem Motto,
ja,
what's your wish? I make it come true.
Ich kann mich noch erinnern, wenn man draußen ist.
Wo jetzt draußen?
Im Dunkeln.
Im Universum?
Nein,
Weltall?
Man ist draußen vor der Tür. Also angenommen, es gäbe eine Terrasse. Es gibt...
Das ist wie eine Matheaufgabe in der 7. Klasse. Angenommen, es gibt eine Terrasse. Dort liegen 3 Äpfel und 4 Birnen. Wie viele Geschwister hat Peter? Okay.
Also, stellen wir uns mal vor, du würdest im Erdgeschoss leben. Lebst du nicht.
Nee.
Aber wenn du im Erdgeschoss leben würdest.
Ja.
Und du hast da hier auch eine Terrasse.
Ja.
Hast du ja. Die ist ja gläsern, die ist ja verglast.
Ja.
So, und hier drin hast du Licht an und bewegst dich deiner selbst. Und draußen ist eine Dunkelheit. Und draußen steht eine Persona. Dann würde die Persona dich ja sehen, aber du sie eventuell nicht sofort.
Ist korrekt.
So, und so war das früher, wenn ich im Kinderzimmer lag, da musste immer, war ich im dunklen Kinderzimmer und meine Mutter in der erleuchteten Wohnstube, wie wir im Osten sagen, Wohnzimmer auch genannt. Da saß sie und hat Fernsehen geschaut. Und hat dabei in meine Richtung geguckt. Das habe ich gesehen, weil es musste immer die Türenspalt auf sein, geöffnet sein. Und dann habe ich gesehen, wie sie zum Fernseher schaut. Für mich sah es aber so aus, als würde sie zu mir gucken. So hat sie gestarrt auf den Fernseher. Oh. Und es war, als würde sie mich anstarren. Und dann habe ich immer gewunken, weil ich dachte, sie guckt mich an. Aber sie hat durch mich hindurch gesehen, weil sie hat mich überhaupt nicht gesehen, weil ich im Dunkeln lag.
Ja, okay, das ist wirklich, das
kenne ich. Da hatte ich solche Angst vor.
Ja.
Ich habe eine Phobie vor starren Blicken.
Vor starren. Mhm. Das verstehe ich aber. Kennst du das, wenn man, du willst eigentlich nur im Internet irgendwie ein Rezept nachgucken, wie mache ich einen Schweinebraten oder wie backt man Zimtsterne? Und dann endest du mit 3 Stunden YouTube von einem Video zum anderen klicken.
Klar, das kenne ich sehr gut, ja.
Und in einer dieser typischen YouTube von einem Video zum anderen klicken Nächte bin ich irgendwann auf so Medien- und Fernseh- und Internetphänomene gestoßen und auf eine Geschichte aus den, ich glaube, aus den 70er Jahren, wo sich in ein, ich glaube, englisches, das ist bis heute wohl nicht geklärt, im englischen Fernsehprogramm hat sich wohl jemand eingehackt, das ist irgendwie so einer der größten Fälle der englischen Fernsehgeschichte, hat sich ein Typ eingehackt, oder man weiß nicht, ob es ein Typ war, es hat sich jemand eingehackt, auf jeden Fall war ein Typ zu sehen auf dem
Bildschirm aller Welt in England.
Genau, in aller Welt in England. Ja. Und ich habe das auch angeguckt und das war der größte Fehler, den ich je begangen habe.
Hat er gestarrt?
Er hat gestarrt. Und so widerlich, dass in dem Moment, wo ich es jetzt gerade sage, kriege ich schon wieder Herzrasen.
Siehst du, das darf ich mir niemals angucken, dann bin ich verloren. Gestarrt. Dann bin ich verloren, Ariana.
Und ich glaub, ich konnte
ist das dein Ernst gerade?
Ja, es war ganz schlimm. Der hat wohl nur gestarrt und dann hat er plötzlich mit verzerrter Stimme geredet.
Nein,
doch.
Oh Mann, mir ist ganz schlecht gerade. Mir kommen gleich die Tränen. Ich meine das wirklich ernst.
Ich weiß.
Ich habe vor sowas ganz,
und
ganz,
ich war
ganz,
alleine
ganz
zu Hause.
Große Angst.
Und weißt du, was dann das
Kannst
Ding war?
Kannst du das posten? Weißt du, du findest es noch?
Ich, natürlich, das findet man sofort. Ich kann es gerne posten, ich kann es aber nicht angucken.
Kennst du das, so bin ich dann manchmal, dass ich das dann irgendwie doch
du
sehen
willst
will.
Du willst es dann doch sehen.
Aber ja. Es muss hell und laut sein.
Oh, ich hasse das, wenn Tiere abgeschlachtet werden, aber zeig mir noch mal das Video, wo die kleinen Katzen
nein, das nicht. So, das ist was anderes, aber ja. Irgendwie will ich es gerade ganz doll sehen, aber ich weiß, dass es mir danach ganz, ganz schlecht gehen wird.
Ich weiß, dass ich in dem Augenblick nicht mal wegschalten konnte, weil ich so geschockt davon.
Ach du Scheiße.
Vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr richtig und es war nicht England, sondern vielleicht war es das amerikanische Viva oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau.
Oh.
Aber es war so widerlich und ich weiß noch, dass ich den Laptop ganz langsam zuklappen musste, weil jede hektische, schnelle Bewegung hätte mich selber noch mehr in
Panik. Und du hast es dir ganz alleine angeguckt?
Ich konnte nicht ausschalten. Ich war so geschockt davon. Es war so furchtbar. Oh. Dieses Video ist so widerlich. Und ich kann mich halt nicht mehr genau erinnern. Ich glaube aber, dass im Hintergrund halt noch so eine ganz komische Musik läuft.
Nein.
Doch, es ist wirklich widerlich.
Oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was du mir... Damit habe ich nicht gerechnet, als ich mit meinem Fakt angefangen habe. Das macht mich gerade fertig.
Das war ja auch nicht dein Fakt. Dein Fakt fing vor 20 Minuten an.
Mann. Das ist ganz schlimm. Ich erinnere mich daran... Oh, ich habe Angst, dass ich jetzt wieder irgendwas Schlimmes sage, wenn ich das erzähle. Ich erzähle es einfach, weil es ist ja unser Podcast. Und zwar war ich mal mit meinen Eltern und Bekannten auf einem Reiterhof. Und dieser Reiterhof hatte aber auch integriert so eine Gaststätte. Die war ganz leer, die Gaststätte. Und dort musste man sich auch anmelden, wenn man auf diesem Reiterhof sich ein Pferd ausborgen möchte. Das klingt auch irgendwie ein bisschen gestört.
Ja, aber klingt komisch.
Ja.
Hey, ich hätte gern Steak und Pommes. Und ich würde gerne eins ihrer Pferde reiten.
So ungefähr. Aber das war so die Rezeption, die Anlaufstelle für alles integriert in diesem Restaurant. Und ich war noch relativ klein, keine Ahnung, so 10 oder so. Und dort saß ein Mann. Und ich werde es nicht vergessen. Es passiert jetzt, es erwarte jetzt nichts Großes, aber... Seit dem Tag hatte ich viele...
Seit des Tages.
Seit dieses Tages
ja.
Hatte ich ganz lange Albträume. Da saß nämlich ein Mann, der hatte eine Glatze, hatte ganz, 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 ganz helle Haut und eine ganz schwarze Sonnenbrille auf. Und der hat, ich weiß nicht, es ist jetzt wirklich nicht böse gemeint,
aber
es kann wirklich sein, dass der blind gewesen ist. Es kann wirklich sein.
Naja, sagen wir mal so, als du die Gaststätte betreten hast, hat er sich umgedreht zu dir.
Das weiß ich nicht mehr genau.
Mm.
Ich glaube, er saß eh schon zu uns gewandt, Richtung Eingang, als wir reinkamen. Deswegen hat er sich, und das war nämlich das Ding, er hat sich nicht bewegt und gestarrt. Er hatte diese schwarze Sonnenbrille auf und diese weiße Haut und diese Glatze und hat sich nicht bewegt und einfach nur regungslos gestarrt. Und das hat mich...
Was du ja nicht weißt. Vielleicht hat er auch geschlafen.
Vielleicht hat er auch die Augen zu. Das weiß ich nicht. Aber es hat mich komplett verunsichert. Es war für mich ganz, ganz gruselig, weil für mich war es starren. Dieses Nicht-Bewegen.
Mm.
Dieses Beobachten. Das... Oh. Manche Leute gucken ja auch nicht weg. Die gucken dich... Ich gucke manchmal auch Leute in der Bahn an, weil ich denke, oh, die hat aber eine schöne Frisur oder weiß was ich. Manche gucken nicht weg und das finde ich unheimlich. Wenn die dann einfach glotzen, die ganze Zeit. Weißt du, so... Ohne mit Wimpern zu zucken.
Nicht kleckern, sondern glotzen.
Ja, genau.
Ja. Ja. Mhm. Ja, das ich auch unheimlich.
Ich glaube, Blicke können mir richtig Angst einjagen.
Blicke können töten, Laura. Mm. Ich glaube wirklich, mein Starhöhepunkt quasi, der meine Starklimax,
ja,
war dieses Video aus
zu 100%.
Dieses Einhacken in dieses
Fernsehprogramm. Weißt du noch, wie der aussah, der Mann?
Ja, ich kann darüber nicht reden, der hat den Anzug an. Das war ganz schrecklich.
Oh mein.
Mir wird wirklich, ich verstehe das total, mir wird Gott. Auch gerade, wir klingen hier gerade wie zwei aufgescheuchte, aufgepeitschte 14-Jährige, die zum ersten Mal einen Alkopop mit Grapefruit getrunken haben. Aber es ist gerade verfickte Scheiße, richtig gruselig.
Ja. Ich glaube, ich möchte das jetzt nachher noch sehen, das Video.
Also ich gucke es mir mit dir nicht an.
Wirklich jetzt
nicht? Vor allem
nicht?
Du musst nachher noch mein Haus verlassen und durchs dunkle Kreuzweg laufen.
Stimmt, dann durchs dunkle Wedding. Nee, du hast recht, das kann ich nicht machen. Aber ich will das so gerne wissen gerade.
Guck sie lieber zu Hause an, wo dein starker Freund, wo dein Freund auf dich aufpassen kann.
Das ist gemein. Der ist stark wie ein Bär, ein Flauschiger.
Ja.
So, jetzt zu deinem Fakt.
Ja, übrigens bei diesen ganzen Abschweifen, was wir manchmal, nur minimal ausführen, fällt mir ein, dass mein Englischlehrer früher, ich hatte Englisch-Profilkurs, man konnte ja irgendwann so Profilkurse wählen, was so vor dem Leistungskurs noch war. Da sollte man gucken, gucken mit K an der Stelle, to look, where are my strengths, my weaknesses, you know? Was liegt einem gut, was liegt einem nicht so gut? Da habe ich natürlich Englisch wegen Großbritannien natürlich. Mm. Of course, I had a meeting with the Queen, she showed me her corgis. The dog, you know, the little dogs that are walking through the palace, through the castle. I'm eating something, picking it from here and there.
So schade, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ich starre.
Laura starrt gerade wirklich richtig ekelhaft. Aber viele Leute haben geschrieben, dass sie meine Dialekte und Akzente vermissen.
Aber manche auch nicht.
Aber viele auch schon. Jedenfalls hatte ich Englisch-Profilkurs und mein Englischlehrer hatte einen Spitznamen für mich.
Nervy Girl oder?
Nervy, so ähnlich. Und seitdem weiß ich dieses Wort, kann ich mir seitdem immer merken. Und zwar hat er mich immer Digression genannt. Und das heißt abdriften. Also hier abschweifen. Abschweifen, genau. Das ist Digression.
Ich weiß, was eingewachsener Zehennagel auf Englisch heißt.
Was heißt das?
Ingrown Tanagel. Das musste ich nämlich googeln, weil ich war gerade ja im Athen-Urlaub und wir wollten auf die Akropolis. Die wollten wir eigentlich besteigen gerade. Als meine Schwester gesagt hat, sorry, ich denke eher nicht, denn ich habe einen eingewachsenen Zehennagel. Das hatte sie schon die ganzen letzten Tage, aber ich habe das nicht so für voll genommen, bis ich das dann gesehen habe, das Spektakel, und mir gedacht habe, Alter, du musst getragen werden die nächsten.
Ein riesiger Pinocchio, hast du da gedacht?
Es
oder?
Ist ein Oschi. Swollen. Es war wirklich swollen. Und dann habe ich gesagt, gehe ich jetzt in eine Apotheke und werde für dich irgendwas, eine Salbe kaufen.
Auf Griechisch.
Naja, natürlich nicht. Und dann habe ich halt gegoogelt, was eingewachsener Zehennagel auf Englisch heißt. Und das heißt ingrown tanagel. Und dann kannten die Apothekerfrauen, das sind Apothekerfrauen.
Das, ja.
Das sind nicht Apothekerinnen,
das sind Apothekerfrauen.
Das sind die angeheirateten Frauen vom Apotheker.
Aber das ist doch auch so, weil zum Beispiel es gibt ja den Doktor und die Doktorfrau.
Und die Lehrerfrau
und
die Bürgermeisterfrau
und die Managerfrau.
Genau.
Ja.
Und ich habe bei den Apothekerfrauen
Frauen?
Und habe gesagt, sorry, do you have something? You know, my sister, she has an ingrown tanagel. Mhm. Und dann wussten die nicht, was das heißt. Ich wusste.
Hast du dich richtig überlegen gefühlt?
Ja, total. Und dann haben sie, ich würde so sagen, dass ich gerade abschweife. Ich denke eher nicht. Und dann wussten nicht, was das heißt. Dann habe ich denen das gezeigt an meinen Fingern.
Warum hat deine Schwester nicht einfach ihren Socken ausgezogen?
Ja, weiß ich nicht. Nee, das ist
okay. Wolltet ihr den nicht zumuten?
Sie wollte konnte da auch nicht raus. Sie war so gefangen in ihrem...
In sich.
Also das hätte auch ganz weh getan. Wir hatten noch einen Fußmarsch zu unserer Airbnb-Wohnung und sie musste da jetzt drinbleiben in ihrem Schmerz.
Ihr wolltet einfach mal die griechische Wirtschaft ankurbeln.
Das ist so wie, als wenn du dir einen Finger abgehackt hast fast und dann hast du ganz schnell Taschentuch drum gemacht, dann machst du das auch erstmal nicht ab.
Okay.
Oder so.
Ja,
keine Ahnung. Und dann habe ich an meiner, wussten die halt nicht, was ein Ingrown Tanagel ist, und dann habe ich das an meinem Fingernagel erklärt und gesagt, dass sie sich, so when this is, also ich habe meine Hand gezeigt, an meinem Finger, when this is the feet, so.
The foot?
Foot habe ich auch gesagt,
ja.
Habe nicht feet gesagt, ich habe foot gesagt, 100%.
Ja.
Alte foot habe ich gesagt. Und dann habe ich das denen erklärt und dann haben sie mich gefragt, oh, is it yellow or is it white? Und dann habe ich es erklärt und haben wir darüber gesprochen auf Englisch und dann haben sie mir eine Salbe gegeben. Ja. Das wollte ich bloß erzählen, dass ich halt weiß, was eingewachsener Zehennagel auf Englisch heißt.
Ja, super.
Cool.
Warum heißt es nicht einfach ingrown nail?
Kann ich dir nicht sagen.
Hm.
Das heißt,
das erinnert mich daran, dass viele Computer- oder Handyprogramme, wenn eine Mail ankommt, man hat den Ton an, dann sagt so eine Stimme Incoming Mail. Stell dir mal vor, dass das System vom Körper, wenn
ingrown
der
Ingrown Tanager.
Genau, Incoming Tanager. Sagt so das System vom Körper, des Körpers, sagt zum Gehirn oder zum Zentrum, zum Gehirnzentrum, zum Rechenzentrum im Oberstübchen.
Zum Einkaufszentrum.
Sagt dann, Achtung, Attention, Alert, Alert, Incoming Nail.
Tanager.
Das wundert mich auch, warum das nicht Ingrown Nail heißt. Es macht für mich gar keinen Sinn, dass es da eine. Es ergibt für mich keinen Sinn.
Oh, weißt du, bevor ich jetzt richtig Angst habe, dass ich das irgendwie falsch gegoogelt habe und es überhaupt nicht so heißt.
Ist was anderes heißt?
Keine Ahnung.
Weißt du was, Laura? Das überlassen wir einfach unseren schlauen Hörern.
Ja,
die
willst
sollen
du einen Fact über dich erzählen?
Ich erzähle gerne.
Weil der Podcast ist gleich vorbei. Wir haben noch voll viele Rubriken.
Ich versuch's ganz kurz zu fassen. Es ist tatsächlich auch was mir immer in der Bahn aufgefallen ist. Und es ist
auch, so wie mir heute in der Bahn.
So.
Wir sind so gleich.
Und es ist aber jetzt auch, glaube ich, nichts, wo viele Leute sagen werden, kenne ich oder das ist ja interessant oder Mensch, das ist ja ein Mysterium oder warum macht sie das? Ich glaube, ich werde es erzählen und dann wird es so, einfach so, es wird stumpfe Ernüchterung stattfinden einfach.
Okay.
Ich habe das irgendwann mal gemerkt, als ich in der Bahn saß und mich ja gerade in einer sehr gestressten Zeit befunden habe, wo natürlich auch wieder die Frage ist, sind wir im Jahr 2018 nicht alle gestresst? Sind nicht alle kurz vorm Burnout?
Ist es jetzt, gehört das zu dem Fakt?
Ja, so ein bisschen. So ist die Hinführung dazu. Nee, wir müssen
wie bei dem Grafen?
Ja. Genau, das ist das Aufbau des Settings, wie der Comedian Kristall sagen würde. So. Und in dieser Zeit habe ich mich befunden, saß in dieser U-Bahn. Ich meine, wenn man in Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, ist man immer gestresst, weil man nicht in seinem elitären Auto sitzt, ne? Zum Beispiel ich.
Kann ich nichts zu sagen, ich habe kein Auto.
Kutsche, so, ja. Mit weißen Handschuhen und meinem Sporttrainer, der nur für mich da ist. Auf jeden Fall saß ich in der U-Bahn und habe so meine Gedanken schweifen lassen. Da ist viel Platz in meinem Kopf, da kann man mit den Gedanken mal weit abdriften. Ganz weit abgreschen. Und ich guckte an mir runter, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht wollte ich mal kurz meine Schuhe betrachten oder was man halt auch immer so macht, wenn man in der U-Bahn ist. Und habe plötzlich was gesehen, was ich mit meinem Körper veranstaltet habe, quasi. Und es hat mich zutiefst erschreckt / erschrocken.
Okay.
Suchen Sie sich einfach eine Form aus, die Sie haben wollen. Ich würde sagen erschreckt. Die meisten Leute sagen dann, es heißt erschrocken.
Ja.
Ich fand es wirklich, hast du den Exorzisten geguckt?
Ja.
So, da in dem Moment, wo ihr da, wir reden heute über so widerliche Filme und Gegebenheiten.
Filme?
Weil es halt, wir nehmen gerade auf, es ist draußen dunkel, es ist 23 Uhr.
Ja gut, ich muss heute noch nach Hause.
So, ich finde es wirklich richtig widerlich gerade vom Setting her, wie Kristall sagen würde. So, und ich habe an mir runtergeguckt und genau, denkt bitte alle an den Film Der Exorzist. Wenn der Teufel ausgetrieben wird, macht sie so ekelhafte Verkrampfungen mit ihrem Körper. Und ich gucke an mir runter und sehe, dass ich meinen linken Arm halte wie T-Rex quasi, ne? Mit diesen so kleine, angewinkelte, ekelhafte, verstümmelte Babyarme. Und meine Hand so richtig krass verkrampft habe. Es ist so eine Art, also ich habe alle vier Finger, die nicht der Daumen sind, um den Daumen geschlungen und dann eine ganz dolle Faust gemacht, aber dabei noch so die Finger angespannt, dass es richtig verkrüppelt aussah.
Mhm.
Und für mich sah es aus wie eine Dämonenhand, als hätte irgendjemand Gewalt über mich ergriffen. Also wäre in mein Control Center
eingedrungen.
Genau, eingedrungen. Das ist lange niemand mehr. Mit einem riesigen Willen wäre der in mich eingedrungen und hätte die Gewalt über meine Hand ergriffen und hätte gesagt, du verkrampfst dich jetzt mal so richtig Exorzisten-like.
Ja, like hat er auch gesagt.
Exorzisten-like.
Like.
Genau. Exorcist-wise, as we say it in Great Britain. Und das ist mir aufgefallen in dem Moment.
Okay.
Und von da an habe ich mal verstärkt darauf geachtet und gemerkt, immer wenn ich mich in so sehr stressigen Phasen befinde und meine Gedanken abdriften und ich quasi nicht gerade Herr Dame meiner Sinne bin, dann verkrampft sich meine Hand und die macht so richtig eklige Sachen. Das sieht richtig widerlich aus. Und ich habe tatsächlich mal versucht, wie wir es ja so oft machen, zu recherchieren, also zu googeln, ob das irgendwas zu bedeuten hat oder was das zu sagen hat. Und angeblich in der alternativen Medizin, in der Kinesiologie, hat die Hand eine sehr große Bedeutung in der Psychosomatik, Psychotherapie, alles, was mit der Psyche zu tun hat. Über die Hand lässt sich so wohl sehr viel sagen. Und man macht ja zum Beispiel auch manchmal dieses ganz bewusste, den Körper oder die Hand, die Faustballen anspannen und dann bewusst wieder loslassen und es soll so bewusste Entspannung bringen.
Okay.
Ist es aber bei mir nicht. Es hat nichts mit bewusst zu tun und es ist auch nicht entspannend. Ich verkrampfe einfach meine Hand so dermaßen, ich nenne es die Dämonenhand.
Ich finde es lustig, weil ich
Ich finde es nicht so witzig.
Auch ganz oft mache, also ich verkrampf nicht, aber ich habe ganz oft den Daumen eingeschlossen mit meinen anderen vier Fingern. Also aber ganz locker. Mhm. So, also genau, aber das ist halt der
als
Daumen.
Als würdest du gerade jemanden die Daumen drücken. So.
Genau, hey, aber wirklich nur ganz locker. Und dann regt sich mein Freund ganz, ganz doll darüber auf und holt den immer raus, den Daumen, und sagt.
Mit Gewalt?
Ja, hör auf damit. Ich so, warum denn? Weil das bedeutet, dass du kein Selbstbewusstsein hast. Ich so, was?
Weil du deinen Daumen festhältst.
Er hat gesagt, das ist ein Zeichen, dass man sich versteckt. Man, weißt du, so, man macht eine kleine Faust und versteckt so seinen Daumen. Und das ist ein Zeichen von Unterwürfigkeit. Und ja.
Weißt du, was
das sagt er wirklich
finde?
Ganz im Ernst.
Ich fände es richtig lustig, wenn das Gegenteil von mit allen vier Fingern den Daumen festhalten wäre, wenn man so einen Thumbs up geben würde, so einen Daumen nach oben, so hey, good job, well done. Und wenn man damit so durch die Welt laufen würde und so jedem, der einem entgegenläuft, so auf der Straße, dann zeigt man einfach so hey, good job, zeigt immer so einen Daumen, so
ja.
Was ist das? So das ist ein Zeichen für sehr viel Selbstbewusstsein. Das heißt einfach, dass Laura super viel Selbstbewusstsein hat, wenn du so.
Soll ich das meinem Freund mal anbieten?
Mach das doch mal so, wie man sagt ja, wenn man Leuten auf der Straße begegnet, auch wenn man sie nicht kennt, wenn es völlig Fremde sind, soll man einfach mal lächeln.
Oder starren.
Oder starren, das kommt dann zurück. Und dann so zeigt man den einfach, aber auch so auf Augenhöhe, ne? Nicht so unten irgendwie so ganz, so wie es einfach im Sande verlaufen würde, sondern so richtig weit nach oben, so yay,
so,
haha, good
so richtig
job.
Schön bekloppt.
Ja, so richtig Daumen nach oben, so thumbs up, einfach mal so hinzeigen,
ja.
Einfach mal. Ja.
Du, Ariana, ich möchte dich nicht unterbrechen. Das
ja.
ist schön. Also nochmal danke mit dem Tipp. Mit
das
dem
ist ein Lifehack.
Ja, das ist ein toller Lifehack. Wir haben ein Thema heute, da möchte ich einfach knallhart einsteigen mit. Ja. Ist ein Thema, ich sag mal so, damit haben wir nicht viel Mut. Es geht um Humor.
Aber es ist was, worüber wir reden müssen.
Also wir können darüber reden. Heißt, man kann ja darüber reden, ohne es zu haben.
Ja.
Ja.
Man kann auch über die AfD reden, ohne dass
ohne
man
sie
mit
zu
in
wählen.
Der AfD
genau.
ist. So, komplett
genau.
richtig.
Und deswegen nehmen wir uns einfach mal heraus, heute über Humor zu reden.
Also ich finde es ja relativ klischeemäßig und abgedroschen, wenn man sagt, dieses, was ist dir wichtig an anderen Menschen? Egal, ob es jetzt bei der potenziellen Partnersuche ist oder bei Freunden. Aber ich finde Humor so unglaublich wichtig.
Ich auch.
Verstehe aber, wenn es Menschen gibt, die nicht Humor an erste Stelle setzen würden oder auch nicht unter die ersten zwei oder drei, weil das halt einfach in ihrem Leben spaßbefreite Beamten sind. Nee, aber es gibt tatsächlich, ich kenne auch in meinem Umfeld Leute, wo ich sage, die sind super zuverlässig oder man kann sich gut mit denen unterhalten, die gehören jetzt aber nicht zu den humorvollsten Menschen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, die wären zum Beispiel Menschen, die nicht bei anderen auf ihre Top-3-Liste Humor setzen würden. Ist bei mir aber zum Beispiel nicht so.
Bei mir ist es auch super wichtig. Bei mir ist es auch total wichtig. Ich kriege die Krise. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ich kann ja auch gar nicht lange doll ernst bleiben. Selbst wenn ich es versuche. Ich kann nicht. Und dann, wenn die andere.
Ich kann nicht.
Und wenn, ich bin einfach auch sehr ironisch, auf meine Kosten auch oft.
Na, aber Ironie ist ja, und Sarkasmus ist ja auch dieses Ding, dass man sagt, da gehört ein gewisser Grad von Intelligenz dazu, um
okay.
das zu verstehen.
Okay.
Das heißt, wenn man selber, wenn man auf Menschen trifft, die das nicht verstehen, vielleicht ist es dann auch ein Hinweis. Aber ich erinnere mich noch, dass bei mir in der Schule so war, schon in der Grundschule, ich war vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern, sagen wir mal so, schon unter den ersten, unter den weiter vorne liegenden, von hinten gesehen.
Ja.
Also aus der richtigen Reihenfolge raus, gar nicht mal so weit vorne.
Also mehr schlecht als recht?
Eher
oder
schlechter,
ja,
genau.
Ja.
Und ich habe damals schon gedacht, ich glaube, ein inneres Bestreben in mir war, das Ganze vielleicht mit so Humor und Unterhaltung ein bisschen aufzupeppen, würde ich heutzutage sagen. Ich war so, ich hasse eigentlich diese Bezeichnung, aber man sagt auch immer so, der Klassenclown.
Hm.
Und ich glaube, ich habe damals
Die verrückte Nudel.
Ich war eine ganz verrückte
Du bist
Nudel.
Ja eine Marke.
So, so ein richtiger, du bist ein richtiger Kracher, ein richtiger Knaller.
Ja.
Du bist mir ja eine Uschi, so.
Ja.
So, das war ich ungefähr in der Grundschule schon. Und ich habe damals so ein bisschen, dass ich das mit Bio nicht verstehe, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, die anderen lachen, wenn ich irgendwie einen Witz reiße in der Klasse. Und ich habe, glaube ich, gedacht, ich könnte so ein bisschen so entwischen dem System quasi, indem ich versuche, das alles so mit so ein bisschen Unterhaltung und Humor, so als würde ich immer so sagen, hey, und dann würde ich wegrennen. Und wovor renne ich weg? Vor Verständnis
vor
Naturwissenschaften. Vor Wissen renne ich weg. Vor guten Noten. Mm. Das ist alles so immer, dass ich denke, so jagt mich doch, fangt mich doch, ihr kriegt mich nicht, ihr guten Noten. Wie in so einem Wald, wie vor laut, ganz viele Bäume sind da. Und ein Baum ist gute Noten. Das andere ist Verständnis für Biologie. Das andere ist Verständnis für Physik. Dann gibt es einen Baum mit Verständnis für Mathematik. Und zwischen all diesen Bäumen bin ich immer wieder so hin und her gerannt, habe gesagt, haha, ihr kriegt mich nicht. Und dann war ich weg mit Humor zwischen den Bäumen.
Ach ja, du stehst auch heute noch, also ich sag mal so, da sehe ich einen anderen Baum manchmal noch bei dir. Aber ich weiß total, was du meinst. Ich bin auf jeden Fall auch so ein Mensch, der dann Unsicherheit damit ganz doll überspielt. Haha, ich bin hässlich. So bin ich.
Ja.
Immer. Ich gehe bei mir ganz oft.
Funktioniert das? Ha,
ich bin hässlich. Ich habe keine Fesseln. Wie? Ich habe eine 6 bekommen. Ist ja gar nicht schlimm. Ich bin dick. So, das bin ich.
Was ist das denn für eine Antwort? Ich habe eine 6 bekommen, finde ich gar nicht schlimm, ich bin dick. Aber ich finde das ehrlich gesagt eine ziemlich gute Methode, wenn man danach nicht weinend zu Hause sitzt und sagt, scheiße, die Welt ist so gemein zu mir. Wenn man mit Schwächen oder Dingen, mit denen man selber bei sich nicht zufrieden ist, dem Ganzen quasi mit Humor begegnet oder anderen so quasi denen die Waffe entreißt,
ja,
genau,
absolut.
Indem man nämlich, wenn Leute über einen lachen, derjenige ist, der mitlacht und zwar noch lauter als alle anderen. Mhm. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich das mal ansatzweise bei bestimmten Dingen konnte, weil wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge über Perfektionismus und hier gut sein und so Schwäche eingestehen geredet und konnte das lange nicht, weil ich dachte, es ist das Furchtbarste auf der Welt, mir selber einzugestehen, dass ich irgendwas nicht kann oder in was nicht gut bin oder das nie erreichen werde. Deswegen war das für mich auch immer ganz schwer, Dinge mit Humor zu nehmen und auch darüber zu lachen und zu sagen, ja, mein Gott, dann bin ich halt schlecht da drin, ist halt so. Aber das finde ich bei anderen so sympathisch, wenn die das machen.
Ich auch, total.
Und deswegen finde ich das ja total gut, wenn man das macht.
Ja, ich bin wirklich krass so, muss ich sagen. Aber weil es schon sehr früh anfing, dass ich verstanden habe, es gibt viele Dinge, da bin ich nicht besonders gut drin. Mehr. Es gibt mehr Dinge, in denen ich schlecht bin, als in denen ich gut bin. Fast nur. Ich habe es schnell gemerkt. Sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Und das war meine einzige Chance, die ich hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich zu Hause bleiben müssen den ganzen Tag. Und ich mache das heute noch richtig, richtig oft. Das weiß ich auch. Aber trotzdem, und ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich damit richtig liege. Ich mache sehr oft Witze über meine Nase und thematisiere das sehr gerne oder über meine nicht vorhandenen Fesseln. Aber in Wirklichkeit, da bin ich jetzt mal ganz ernst und ohne Humor, leide ich darunter. Es ist nicht so, dass ich das sehe und denke, stört mich gar nicht, ich lache mich tot. Sondern ich finde es natürlich in Wirklichkeit echt blöd. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich sehr gerne lange, schlanke Modelbeine. Natürlich hätte ich sie gerne. Aber trotzdem mache ich da meine Witze darüber. Und ich finde es halt irgendwie dann aber umgekehrt trotzdem blöd, dass wenn andere dann auch denken, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass die darüber Witze machen können. Ich habe neulich eine Instagram-Nachricht bekommen von einer Definition von irgendeiner beknackten Seite im Internet, habe ich dir glaube ich auch geschickt, über Wöchel. Dass der Begriff von nicht vorhandenen Fesseln Wöchel ist.
Wade und Knöchel in einem.
Und ich dachte so, wieso? Also ich habe ja schon gesagt, dass ich keine Fesseln habe. Ich mache darüber Witzigkeiten auf meine Kosten. Aber warum schickst du mir das denn jetzt nochmal? Warum weist du mich jetzt dann darauf nochmal hin, dass ich da Kacke aussehe untenrum? Das verstehe ich halt einfach nicht. Und darüber kann ich dann auch nicht lachen. Und dann habe ich gesagt, was willst du mir damit sagen? Da meinte sie, na, ich dachte, du hast so viel Humor und kannst darüber lachen. Aber kann ich nicht. Ich kann nicht darüber lachen, weil einer zu mir sagt, deine Nase ist groß. Darüber lache ich nicht.
Ich glaube halt, dass viele Leute denken, wenn man was mit Humor behandelt oder humorvoll anspricht, dass man selber das auch mit einer gewissen Lockerheit nimmt. Und dass sie dann automatisch denken, naja, dann scheint es demjenigen ja oder derjenigen ja nicht viel auszumachen, wenn die so lustig
darüber
redet.
Aber der Unterschied ist einfach zumindest für mich persönlich, dass ich es okay finde, wenn du was Lustiges dazu sagst oder andere gute Freunde von mir neben dir, Ariana, du bist ja nicht nur meine
Kollegin. Freunde und Kollegen.
Ja, genau. Wenn es Menschen sind, die mir nahestehen, die mich kennen, die mich einschätzen können, aber am Ende sind Leute zum Beispiel auf Instagram, die mir folgen, die sind mir, also ich finde das ja schön, dass sie mir folgen und dass sie das irgendwie tun, weil sie das, was ich da mache, das mögen sie, aber sie sind mir trotzdem, das muss ja einfach klar sein, sie sind mir ja trotzdem fremd. kenne sie ja nicht. Und es ist halt einfach komisch, wenn man von einer fremden Person darauf nochmal hingewiesen wird, das sieht übrigens an dir kacke aus. Und ich schreibe dir das, weil du darüber ja gestern einen Witz gemacht hast. Ich habe es übrigens auch gesehen, dass es blöd aussieht an dir. Das ist die Definition für dein Problem, was du hast. Böchel, weiß ich nicht. Ich finde es blöd und ich finde es unnötig. Und ich kann mit der Information nichts anfangen, außer dass ich mich am Ende schlecht fühle. Ich kugel mich ja jetzt nicht und rolle mich über den Boden vor Lachen, weil ich denke, ist es witzig? Sie hat mir eine Definition geschickt zu dem, wie es heißt untenrum bei mir. Ich lache mich schlapp. Wird nicht passieren. I'm so sorry. Da fehlt mir der Humor.
Wobei ich das eigentlich genau das Schöne an Humor finde, dass du wirklich über jedes Thema reden kannst, ohne dass es halt ernst ist. Also selbst so Themen wie Tod oder, mhm, oder keine Ahnung, oder wenn man als Betroffener darüber erzählt, dass die Schwester eine schlimme Krankheit hat oder wie auch immer. Oder es gibt ja sogar auch diese Serie von Micky Beisenherz und Oliver Polak, das Lachen der anderen, glaube ich, im Fernsehen, wo die jede Folge mit einer neuen, ich würde es jetzt mal ganz platt als gesellschaftliche Randgruppe bezeichnen, also einmal mit Menschen, die Down-Syndrom haben, dann mit einer Gruppe Senioren aus dem Altenheim. Und die sich vor die stellen und quasi über das Handicap, was die haben, Witze machen. Und
vor den Augen der Betroffenen?
Ja, vor denen.
Ganz offensiv also.
Ja, und auch mit denen zusammen ganz viel Zeit vorher verbringen und dann so die Erlebnisse mit denen quasi in diesem Programm verarbeiten oder wie auch immer oder einfach aufgreifen. Und das hat Humor ja, oder was heißt so an sich, aber dass du erstmal über alles reden und Witze machen kannst. Und natürlich besonders gut ist es dann gemacht, wenn man trotzdem noch drüber lachen kann oder den Ganzen was abgewinnen kann. Das ist natürlich immer die große Frage, über wen kann man lachen. Wir mögen das, glaube ich, beide nicht, wenn man sagt, ja, ey, Filme muss man immer im englischen Original gucken, weil sonst geht so viel Witz verloren und das ist nicht lustig. Und es gibt keine guten deutschen Comedians, sondern nur amerikanische. Es fällt mir aber tatsächlich schwer, in Deutschland Leute zu nennen, die lustig sind, was aber, glaube ich, ganz woanders herkommt. Und zwar, glaube ich, ich weiß auf gar keinen Fall, dass es in Deutschland niemanden gibt, der witzig ist. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland wird nur den Leuten eine große Bühne geboten oder nur die Leute werden erfolgreich, die so einen Mainstream-Humor bedienen.
Du spielst auf Mario Barth an?
Auch, aber sehr viele andere auch. Und wenn man sich dann mal irgendwie auf den dritten Programm, wie man damals in den 20er Jahren gesagt hat, irgendwie so Kleinkunstpreise manchmal anguckt oder ja, manchmal selbst auf Poetry Slams ist die ein oder andere Perle zu finden.
Gott, Ariana, das war ein ganz schlimmes Wort, was du gerade
gesagt hast. Ich weiß, ich habe auch gerade im Mund
tut's weh, ne?
Ja, da, meine Zunge, die löst sich gerade in so Fetzen
Poetry
ab.
Poetry Slam.
Poetry Slam. Aber da sind Leute dabei, wo ich dann denke, über die kann ich extrem lachen, aber das sind nie die großen Bekannten. Und ich finde zum Beispiel in den USA ist das ganz anders. Also eine Amy Schumer zum Beispiel oder Sarah Silverman, die da super erfolgreich sind auch Frauen / Menschen, was ja nicht immer das Gleiche ist, über die ich sehr lachen kann. Oder jetzt ist natürlich schon wieder eine Frau, aber zum Beispiel Ellen DeGeneres, habe ich auch zufällig gefunden und wusste ich vorher nicht, dass die auch ein Bühnenprogramm hatte und auf der Bühne richtig als Stand-Up-Comedian aufgetreten ist. Und ich erinnere mich noch an einen Teil von ihrem Programm, ihres Programmes, wo sie einfach nur über, ich glaube, einen Schlafzimmerteppich und eine Kommode geredet hat. Und ich war so sprachlos darüber, wie man so witzig über eine Kommode und einen Teppich sprechen kann
das
oder so lustig
angucken.
Darüber.
Das muss ich mir angucken.
Gib's mal bei YouTube ein. Ellen DeGeneres, Schlafzimmer, Teppich und Kommode, was du da
findest. Das sind die Begriffe, ja?
Das sind die Begriffe.
Cool.
Nee, aber, und da sind wir in letzter Zeit oft mit konfrontiert worden, weil wir die ein oder andere Nachricht bekommen haben, kann halt nicht jeder über alles lachen.
Das ist absolut korrekt.
Wir haben zum Beispiel, in der letzten Folge war es,
ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Depressionen und so. Burnout sind eine Modeerscheinung, was natürlich totaler Quatsch ist. Natürlich ist es nicht so und ich glaube, sowohl du als auch ich, wir haben mit genau solchen Sachen wie Depression schon mal auch Erfahrungen machen müssen, nicht immer schöne, und wissen ganz genau, was das ist. Aber es ist halt ein Comedy-Podcast, den wir hier machen. Und ich glaube, man darf halt nicht alles auf. Also dann ist man vielleicht doch ein bisschen falsch, wenn hier man jedes Wort, was wir sagen, auf die Goldwaage legt und denkt, das ist jetzt ernst gemeint.
Na, ich glaube vor allem ist eine Sache ganz entscheidend, dass man Humor nicht mit Meinung gleichsetzen darf.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob wir in unseren 85.000 Folgen Podcast schon mal so ernst waren wie jetzt. Und ich hoffe, dass wir. Obwohl wir über Humor reden. Und dass wir das fühlt sich gerade an wie so eine Gebrauchsanweisung. Anweisung, die wir für den Podcast geben, dass wir dieses Thema auch schnell abhaken können. Aber das ist, glaube ich, das ganz große Problem, dass Humor nicht gleich Meinung ist. Da ist eine Gleichung im Matheunterricht in der Schule und links steht Humor gleich und dann steht Meinung und der Lehrer schreibt mit Rotstift dran falsch. Nein, das ist nicht so. Humor ist nicht gleich Meinung. Weil genau, wir haben eine Nachricht bekommen, weil du scherzhaft in einem Nebensatz erwähnt hast, dass Depression ja genau wie richtig. Burnout und Frühstücken gehen eine Modeerscheinung ist. Ah ja, genau,
das war der Vergleich.
So war es. Und ich zum Beispiel habe neulich in einem Instagram-Video, ich bin bei Dreharbeiten, bei denen ein Schwein involviert war, einem Schwein hinterhergelaufen und habe es Schnitzel genannt. Und in einer anderen Situation habe ich hier auch im Podcast, da ging es, glaube ich, um das Spiel am Anfang, wer bei uns mit dem Fakt anfängt, und habe gesagt, dass ich einen Kinderabzählreim im Internet rausgesucht habe aus einem Pädophilie-Forum und in beiden Situationen böse Nachrichten bekommen. Einmal, Wie
können wir Vergewaltigung so verharmlosen?
So, dass wir jetzt einen Hörer verloren haben. Ich kann doch nicht im Ernst Witze über Pädophile machen und wie schrecklich das ist und die Betroffenen und so weiter und so fort. Und bei dem Schwein mit dem Schnitzel, wie ich es wagen kann, sowas Makaberes einem Tier hinterherzurufen und wie schlimm die abgeschlachtet werden. Und ich habe mir sehr viel Zeit genommen, beiden Personen zu antworten. Und in dem Fall mit dem Schwein ist es so, dass es gibt diese militanten Veganer und Vegetarier, obwohl man muss noch nicht mal vegan dafür sein, aber die Leute, die herausgehen, als hätten sie einen großen Bauchladen, in dem sind ganz viele Sachen drin und die Sachen, die schmeißen sie einfach raus an die Leute, weil sie haben viel davon. Und so sind ja viele Veganer oder Vegetarier, obwohl du es nicht wissen willst.
Meinung, so, haben sie einen Bauchladen voller Meinungen.
Ganz genau. Und mit dem kommen sie zu dir und du stehst einfach nur an der Bushaltestelle.
Und sie geben dir eine Meinung.
Und dann kommen sie zu dir und sagen, ich bin übrigens Veganer. So, und da gehört aber nicht jeder dazu. Und ich sag ja immer Hobby-Veganerin, weil ich fast vegan lebe, weil mir die Tiere leid tun und weil ich es irgendwie eklig finde, Tierprodukte zu essen. Aber ich bin da jetzt nicht so super streng und manchmal fliegt einmal eine gegrillte Taube in den Mund. So. Aber trotzdem, obwohl mir das bewusst ist und ich mache das ja genau deswegen, weil mir die Tiere so leid tun, trotzdem habe ich noch so einen gewissen Spaß in meinem Leben und kann trotzdem Witze darüber machen. Und ich gehe einmal die Woche ins Kinderkrankenhaus und arbeite da ehrenamtlich mit kranken Kindern. Trotzdem kann ich Witze über Pädophile machen, weil das eine ist das private Leben und das andere ist, wie du Themen mit Humor begegnest. Und auch wenn zum Beispiel von Menschen, die Großmutter gestorben ist, können die trotzdem noch auf der Bühne Witze über Tod machen.
Richtig.
Und es gibt zum Beispiel Comedians, die machen noch am Tag eines Terroranschlags Witze über diesen ganz spezifischen Terroranschlag. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich weiß nicht wieso, aber dieses ganze Thema rund um Terror und Anschläge geht mir immer unfassbar nah. Auch wenn dieser German Wings-Typ, der da mit dem Flugzeug in die französischen Alpen geflogen ist. Aus irgendeinem Grund erschüttert mich sowas so schlimm, dass ich wirklich tagelang wie gelähmt und wie paralysiert bin, weil ich an diese ganzen Angehörigen und Opfer denken muss und alle, denen jetzt das Leben versaut ist, um es mal so zu sagen, wegen dieses schlimmen Schicksalsschlags. Und das ist zum Beispiel was, worüber ich nicht lachen kann. Aber wenn ich sowas bei Comedians sehe, denke ich danach nie, du blöder Wichser, ich höre mir nie wieder dein Programm an, du bist ein schlechter Mensch, sondern in dem Moment kommt bei mir einfach nur an, okay.
Jeder nimmt es anders
auf. Ja, darüber kann ich jetzt gerade persönlich nicht lachen.
Ja, noch nicht.
So, und darüber lache ich jetzt mal gerade nicht, sorry, du hast mich gerade mal ganz kurz verloren. Ich mache einfach eine Minute lang la 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 und halte mir die Ohren zu, danach höre ich aber wieder hin, weil das halt einfach ein Thema ist, über das ich nicht lachen kann, was ich nicht lustig finde, was ich zu persönlich nehme. Und genau diese beiden Leute, ich glaube auch die mit der Depression, aber vor allem die mit dem Schnitzel und der Pädophilie, wow, was für eine Aufzählung. Zu allen meinte ich, bestimmt hast du damit persönlich irgendwie so ein, dass es ein sensibles Thema für dich ist. Und die meinten alle, ja, genau, weil. Die Erklärung ist ja auch völlig egal, aber daran hat man gemerkt, okay, das ist aus irgendeinem Grund ein sensibles Thema für die. Ja, und das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. In dem Moment, wo man was nicht mehr so neutral betrachten kann, kann man natürlich auch nicht darüber lachen. Jetzt gibt es natürlich wieder so diese Nicht-Grauzonen, aber ich glaube, das war im letzten Jahr 2017, als von irgendeinem Radiosender in NRW bei irgendeiner Comedy-Nacht ein Comedian einen Witz über Mozzi Mabuse, glaube ich, gemacht hat, diese Let's Dance-Juroren.
Oh ja, stimmt.
Irgendwas mit, ach, keine Ahnung, wenn sie in den Film Planet der Affen geht, dann denkt ihr Freund, sie ist der Affe oder irgendwie sowas. ja, das sind natürlich Dinge, die über eine Grenze hinausgehen, wo man sich dann nicht mehr fragen muss, ja gut, wenn du da nicht drüber lachen kannst, ist es dein persönliches Problem. Und natürlich ist es auch schwer, diese Grenzen zu ziehen.
Obwohl, bei mir ist das so, ich weiß nicht.
Naja, ich wollte nur sagen, weil so. Es gibt manchmal Witze, wo dann sagt, ja gut, das ist dann findest du es halt nicht lustig, wo ich dann auch denke, ah, da zum Beispiel waren sich ja fast alle einig, oder in meiner Wahrnehmung zumindest, dass der Witz zum Beispiel zu weit ging.
Ja, weil in es meiner halt Wahrnehmung auch absolut auch. An eine Person allein gerichtet war.
Genau. Und das ist zum Beispiel so.
Also es war ein Witz auf Kosten einer anderen einer Person.
Einer einzigen Person.
Und das ist
wobei
scheiße.
Weiß ich nicht, ob es es besser macht, wenn es um eine ganze Personengruppe
ja,
geht.
Ja,
da kann man dann auch
schon.
Wieder sagen, gut, jetzt geht es vielleicht nicht um den Dönerverkäufer, sondern um alle Türken. Hey, jetzt fühlt euch mal nicht offended, jetzt geht es ja um alle Türken. Mhm. Na, ist halt auch schwierig.
Humor ist schwierig.
Es ist tatsächlich so. Deswegen haben wir uns für die einfache Form Humor bei Podcasts entschieden.
Trotzdem kann man ja nochmal sagen, Leute, nehmt nicht immer alles so ernst, hört halt einen Comedy-Podcast. Das ist, wir sind ja nicht im Bereich Gesellschaft und Spiritualität.
So.
So ist es nochmal. Und ich habe was Lustiges gefunden. Nee, weiß ich gar nicht, ob es witzig ist, aber ich habe Humor gegoogelt. Ich meine es tot ernst. Und habe ich was gefunden. Vielleicht hast du davon schon gehört. Ich dachte, das ist ein Scherz. Es ist ein Scherz.
Und zwar, eins Scherz?
Eins Scherz. Und so habe ich gefunden, die stehen in großer Kritik. Es geht um ein Bestattungsunternehmen aus Italien. Hast du nicht von gehört? Und die haben eine sehr humorvolle Art, mit dem Thema Tod umzugehen, auf jeden Fall. Und die haben ich find's halt witzig, sorry. Zum Beispiel haben die ein Plakat, ein Werbeplakat, und da steht drauf, wenn sie was getrunken haben, lassen sie wen anderes fahren, sonst fahren wir sie. Sie sind auf jeden Fall in einer großen Kritik, aber sie haben auch eine Facebook-Seite mit sehr vielen Followern, weil sie diese Witze dort auch posten, irgendwie 65.000. Ich konnte sie nicht übersetzen, weil es alles auf Italienisch ist. Aber sie haben, als der Gründer von IKEA gestorben ist,
Ingvar Kamprad.
Ja, eine oh Gott, das ist so richtig derber Humor, eine Anleitung im IKEA-Style gepostet, eines Sarges.
Oh.
So sind die. Also es ist schon sehr, sehr krass, aber ich finde es halt lustig in dem Moment, ich schon.
Ja.
Aber dann haben sie, das war ein Interview, also ich habe das in einem Artikel gelesen über dieses Unternehmen in Italien, was dadurch übrigens sehr erfolgreich geworden ist. Das heißt, die Leute dort können damit offensichtlich sehr gut umgehen. In Deutschland wird es, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Und das hat dieser Mensch, den sie interviewt haben, in dem Artikel auch gesagt, dass das in Deutschland nicht funktioniert, weil da ist ein Bestatter, eine gewisse Instanz, der auf eine unfassbare Verantwortung hat und ganz doll respektvoll mit den Angehörigen umgehen soll. Das würde in Deutschland nicht funktionieren. Was ja auch krass ist, dass Humor auch dann noch regional total unterschiedlich ist. Nicht nur persönlich, sondern auch in verschiedenen Ländern.
Also das stimmt schon, jetzt wo du es sagst, ich fände es glaube ich auch komisch, wenn es in Deutschland eine Werbung von einem
Bestattungsinstitut gibt. Es gab eine, habe ich nämlich auch gefunden. Und das, es ist schon heftig. Das war ein Plakat an einem Bahnsteig und da steht: Kommen Sie doch näher.
Oh.
Gab's wirklich, kein Scheiß.
Sagen wir mal so, ich finde die Ideen ganz gut, aber fände es, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn eine Smoothie-Firma oder eine Cornflakes-Firma Witze macht, kann man ja alles machen. Selbst bei Berliner Verkehrsbetrieben, die sind ja mit diesem BVG, weil wir dich lieben, relativ bekannt deutschlandweit. Selbst da denke ich manchmal so, okay, krass. Finde ich nicht grenzwertig. Ich finde es sehr gut, was die machen oder was die Werbeagentur für die macht. Die haben aber zum Beispiel, habe ich neulich bei einem Bus hinten drauf gesehen, da klebt so ein Gag dran, wo steht, ach, keine Ahnung, auch wenn dieser Bus zu spät kommt, dafür kommen vielleicht unsere 1923 anderen Busse pünktlich oder wie auch immer. Also die gehen mit diesen Themen sehr offensiv um, die ihnen immer wieder kritisch vorgetragen
werden. Aber auf ihre eigenen Kosten.
Genau, auf ihre eigenen Kosten. Aber wo, genau das ist das Ding, wo ich denke, ihr seid für mich eigentlich in meiner Wahrnehmung ein seriöses Unternehmen, was nicht auch noch zugeben dürfte, dass ihr zu spät kommt und nicht pünktlich eurem Fahrplan nachkommt.
Aber es funktioniert ja.
Ja, weil es irgendwie da sympathisch ist. Auf der anderen Seite, es ist ein bisschen wie dieses, was du erzählt hast, mit dem man ist mit sich selbst unzufrieden, geht humorvoll damit um und
genau.
Nimmt den anderen ihre Waffe weg. Bei einem Verkehrsunternehmen finde ich aber, grenzt es schon so ein bisschen an
Frechheit?
Ja, genau, so an Frechheit und Unprofessionalität. Und bei einem Bestattungsinstitut finde ich es auch schwierig, muss ich sagen.
Es ist auch, es ist super schwierig, auf jeden Fall.
Also ich finde
besonders
super.
Besonders für einen Menschen, der sich an einem Bestattungsinstitut wendet, weil er gerade eine Person verloren hat. Also da, niemand kann wahrscheinlich darüber lachen in so einem Moment,
das
gar nicht.
Das ist nochmal die andere Frage, dass in welcher Situation kommt man mit dem Bus und holt den Kunden ab, um ihn da in eine Kaufsituation hier hineinzubringen. Das ist, bei einem Produkt mag das dann vielleicht funktionieren, aber bei einem Bestattungsinstitut hat das halt in der Regel damit zu tun, dass ein nahestehendes Mitglied des Freundes- oder Familienkreises gestorben ist. Und dann ist man wahrscheinlich nicht so ganz zu Scherzen aufgelegt.
Wahrscheinlich nicht.
Es gibt eine Sache, die Humor betrifft, wo ich mich jetzt outen muss.
Okay, Ariana.
Die verstehe ich.
Du bist Mario Barth-Fan, ich wusste es!
Ja, es ist wirklich ähnlich gefühlt. Nee, die verstehe ich seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht. Und ganz ehrlich, ich werde, glaube ich, also wenn der Punkt eintritt, wo ich dieses Phänomen verstehe, wird sich mein Leben, glaube ich, grundlegend verändern. Ich habe es schon sehr oft versucht, habe versucht, verschiedene Zugänge zu finden. In meinem Freundes- und auch Familienkreis befinden sich fast nur Leute, die mit mir gar nicht einer Meinung sind. Und ich weiß langsam auch nicht mehr, wohin mit mir. Ich finde auch wenig meinesgleichen.
Okay, aber ja, was ist los?
Es ist auch eine Art Beichte. Vielleicht verlieren wir schlagartig jetzt 120.000 Hörer, also mehr als wir haben. Ich verstehe Helge Schneider nicht. Also nicht, dass ich ihn akustisch nicht verstehe. Er redet auch sehr komisch. Ich verstehe ihn schon. Ich kann über Helge Schneider nicht lachen.
Ich aber auch nicht.
Und ich habe das Gefühl, wirklich, das ist sowas wie, wenn man sagt, ganz ehrlich, was habt ihr eigentlich alle für ein Problem mit Trump? Was ist eigentlich euer Problem mit Trump? Lasst den armen Mann doch mal in Ruhe. Das Gefühl habe ich, dass das über einen hereinbricht, wenn man sagt, man kann über Helge Schneider nicht lachen.
Ich kann auch nicht über Helge Schneider lachen.
Ich verstehe es nicht, nichts davon.
Ich verstehe, ich kenne auch, glaube ich, gar nichts von dem, außer Katzenklo. Also ich kenne ihn schon, ich habe ihn auch schon in Interviews erlebt und ich weiß, dass er so merkwürdig tut.
Ja, keine Ahnung.
Einmalig.
Er ist schon, nicht also er tut ich
einmalig,
kann dir nicht
helfen. Aber ich check's halt auch nicht. Also ich verstehe die Message überhaupt nicht, die er sendet.
Es ist ja nicht so, dass ich sage, es muss immer super offensichtlich sein und man versteht es nur, wenn es super simpel erklärt ist und wenn der Comedian dreimal auf der Bühne hin und her rennt und kennste ruft. Ich mag auch Leute, die ein bisschen subtiler sind oder wo die nicht die ganze Zeit lachen, sondern ernst in ihrer Rolle sind. Aber ich bin komplett raus bei Helge Schneider. Ich habe Familienmitglieder, die zu seinen Lesungen, Konzerte, was auch immer es sind, gehen. Und die gehen da im Kollektiv hin. Da wird ein Happening draus.
Ja.
Die freuen sich ein Jahr lang drauf,
Helge
dass
Schneider
die Karten
live.
Haben.
Ja.
Ich verstehe es nicht. Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht mehr, was es ist. Jetzt, es hatte irgendwas mit entweder Fußball oder einem Terroranschlag zu tun, was für mich das Gleiche ist.
Und da sind wir wieder.
Und er saß einfach vor der Kamera und hat eine Apfelsine geschält oder sowas.
Ja.
Und er hat dazu noch irgendwas erzählt und alles daran soll wertvoll gewesen sein. Soll eine Kunst gewesen sein, wie er einfach mit diesem subtilen Statement
es
und
war
mit
ein
dem,
Terroranschlag
was er da gesagt
übrigens.
Hat. Ich habe es nicht verstanden. Es hat mir nichts gegeben. Ich verstehe Helge Schneider nicht. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, Ariana, da fehlt dir aber einfach was an Intellekt, da fehlt dir einfach so ein gewisses Maß und ein Level an
dann
Intelligenz.
Dann stellst du dich hinter den Humorbaum, ne?
So. Dann ist es so.
Ja.
Sorry, aber dann ist es so. Ich verstehe es nicht. Nichts an Helge Schneider. Ich habe es jetzt oft probiert. Nichts.
Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und es ist mir auch egal.
Er ist mir auch egal.
Er ist mir halt einfach egal.
Ganz,
cool.
Ganz aber und weißt du, warum Helge Schneider mir egal ist? Weil wir sind ihm auch egal, Laura.
Meinst du, er kennt uns nicht?
Wenn jemand zu ihm hingehen würde und sagen würde, was bedeuten Laura und Ariana dir, würde er sagen, nichts. Und deswegen, ganz ehrlich, dann ist er mir auch egal.
Okay, cool.
Ja. Wir haben hier noch ein bisschen was auf der Agenda.
Oh, auf dem Zettel, ne?
Auf dem Zettel. Vor allem, wir haben ja gerade schon so schön darüber geredet, dass wir Hörernachrichten bekommen haben. Weil das finde ich ja schön. Ihr schreibt uns immer, wenn ihr was auf dem Herzen habt oder irgendwas anmerken wollt. Mhm. Aber finde ich auch gut. Doch, ich find's schön, wenn man in den Austausch gehen kann. Weil zum Beispiel diese Personen, die uns geschrieben haben, dass sie das nicht lustig fanden, was wir gesagt haben. Es ist ja nicht so, dass man mit den Leuten nicht reden kann. Gut, mit manchen nicht. Aber als wir es erklärt haben und gesagt haben, dass das nicht Meinung ist, sondern dass man das voneinander trennen muss, haben sie sich ja sehr einsichtig gezeigt und gesagt, ah, okay, ja, da bin ich wirklich tatsächlich so ein bisschen sensibel, aber ja, ich habe das schon sehr persönlich genommen, okay, alles klar, so. Und wir haben eine Nachricht oder ich glaube sogar mehrere Nachrichten bekommen, weil wir in unserer letzten langen Podcast-Folge ja am Rande mal über Kameraüberwachung gesprochen haben und diesen großen Satz, wenn man nichts zu verbergen hat, ist es ja nicht so schlimm. Und ich muss zugeben, in dem Augenblick, wo ich diesen Satz ausgesprochen habe.
Hast du schon gedacht, Kacke?
Ja, es halte schon in
meinem
Kopf.
Ich weiß.
Der Satz wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist es doch nicht schlimm. Der halte in dem Moment schon, es halte eigentlich die Vergangenheitsform von Hallen. Keine Ahnung. Es schalte, ach shit, das ist genauso. Gut, ich habe es in meinem Kopf gehört. Als
bis heute, ne?
So. Als wenn es eine große leere Halle wäre. Da stand jemand, hat laut diesen Satz gesagt und das Echo kam von allen Ecken zurück. Und ich habe gemerkt, nee, das ist eine sehr eindimensionale Sicht auf die Dinge und die ist irgendwie auch nicht so ganz richtig. Aber ich habe mich mit dem Thema nicht weiter auseinandergesetzt, was auch schon schlimm genug ist, weil es natürlich sehr omnipräsent ist und schon so oft Thema in den Medien war, angefangen von Edward Snowden über sonstige Filme. Ich klebe ja, wir beide, glaube ich, kleben ja von, bei unserem Computer die Webcam ab.
Damit ich nicht.
Du nicht?
Mhm.
Und sitzt du da manchmal davor und hast nichts
nackt,
an?
Nackt, ja, klar.
Wirklich?
Nein.
Warum aber passt du dann immer darauf auf, was, ob du gerade was anhast oder wie du guckst?
Ich habe noch nie nackt vor meinem Laptop
wirklich
gesessen.
Nicht?
Also, sorry.
Doch, manchmal ist man doch im Bad,
also ich
kommt
leg
aus
mich,
der Dusche.
Ich lege mich manchmal nackt wie Kate Winslet auf dem Boden und bitte meinen Freund, dass eine andere Seite auch
schon anguckt.
Nee, habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe es auch nicht abgeklebt. Aber meine Freundin Maria hat es auch abgeklebt, aber ich nicht.
Also, ich habe das abgeklebt und achte auch bei anderen Dingen sehr darauf. Und natürlich hat man irgendwie so ein Bewusstsein dafür. Und in dem Moment, wo ich ausgesprochen habe, wenn man nichts zu verbergen hat, habe ich gedacht, ja, ja, das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und so einfach ist es nicht. Hatte mich aber auch nicht genug damit auseinandergesetzt. Und nachdem wir aber so viele Nachrichten bekommen haben, mussten wir uns ja zwangsläufig damit auseinandersetzen. Und da kamen sehr schlaue Denkanstöße, / Hinweise, / Lifehacks, / Tipps. Und es stimmt ja, unter anderem auf diesen Edward Snowden Film eben, in dem, und das fand ich halt so.
Ich habe ihn nicht geguckt.
Das krass, ich habe ihn auch nicht geguckt, aber uns wurden Nachrichten zugetragen und ich habe mir den Trailer angeguckt und das Krasse war halt, dass genau damit es anfängt, dass in dem Film die Freundin von Snowden halt genau das sagt, ich habe doch nichts zu verbergen. Was soll daran schlimm sein, wenn ich draußen gefilmt werde, wie ich über die Straße laufe?
Sagt genau, sie das in
ja,
dem Film?
Ja, genau diesen Satz sagt sie. Und natürlich, es fängt halt nur erstmal mit Kameras an, die draußen so überwachen, wer geht in den U-Bahnhof, wer kommt aus dem U-Bahnhof wieder raus. Aber irgendwann geht es natürlich weiter, Next Level Shit quasi, und Gespräche werden aufgezeichnet. Dann geht es los, dass Kameras ferngesteuert werden. Ich erinnere mich an ein Seminar, was ich hatte, als ich beim Radio gearbeitet habe, wo wir uns mit dem Seminarleiter in Überwachungskameras auf der ganzen Welt eingehackt haben, was super einfach auf
wirklich? Irgendeine,
ja, man gibt einfach irgendeine Internetseite ein, die jedem zugänglich ist.
Google oder was?
So ähnlich. Ich Wikipedia. Weiß nicht, wie die hieß. Aber du kannst dann irgendwie, ich glaube, dass es relativ random ist, an welcher Kamera du dann landest, aber wir sind an irgendeiner Überwachungskamera an einem mexikanischen Edeka gelandet oder so, wo du plötzlich sehen kannst, wer da langläuft. Oder in irgendeiner Tankstelle in Hannover, wo du auf einmal dich einhacken kannst. Also es ist nicht schwierig. Es ist relativ simpel. So fängt es dann an. Und auch kluger Hinweis gewesen, dass Menschen sich natürlich ganz anders verhalten, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. Schon alleine, weil man zum Beispiel sich nicht mehr so super frei bewegen würde. Weil, mal angenommen, man nimmt jemanden, der in eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker geht. Geht man da noch rein, wenn man von außen weiß, worum es geht? Oder eine Selbsthilfegruppe für Betroffene, die HIV haben. Besucht man die noch, wenn man weiß, das Ganze wird aufgenommen und da werden Infos über einen gesammelt, die einem im Nachhinein negativ ausgelegt werden können. Oder Unternehmen, die Geld dafür bezahlen, an Informationen ranzukommen über bestimmte Leute. Zum Beispiel bewirbt man sich bei einem Unternehmen und dann checken die vorher erstmal ab und zahlen. Ich meine, der Skandal mit Facebook, dass Facebook Daten verkauft hat, ist jetzt, glaube ich, gerade mal 2 Wochen alt. Ja, das macht alles schon sehr, sehr viel Sinn. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Ihr könnt gerne filmen, wie ich die Straße langlaufe. Und je normaler das wird mit dem Film, desto mehr wird das natürlich auch ausgeweitet.
Mhm. Ich habe mich aber überhaupt nicht beschäftigt. Sag ich dir jetzt mal so, wie es ist. So richtig dumm heraus, sodass alle denken, richtig kacke von Laura. Richtig die dumme Frau, die da sitzt am Mikrofon. Richtig überhaupt nicht weitsichtig. So.
Aber du liegst nackt auf der Seite in die
wie Kate Winslet so. Auf der Titanic. Ja. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Und ich bin aber auch so jemand, würde ich jetzt diesen Film gucken mit Edward oder über Edward Snowden, dann würde ich danach wahrscheinlich sagen, ach du Kacke, Ich glaube, dass es auch richtig ist, dass man sich damit auseinandersetzen sollte und dass man nicht völlig stumpf sagen sollte, das ist mir doch egal, dann guck doch. Aber ich glaube, es gibt auch einen Schritt darüber hinaus und man darf auch nicht paranoid werden. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig.
Ja, wobei ich möchte an dieser Stelle offiziell meinen Satz, ich habe nichts zu verbergen, ihr könnt mich ruhig filmen, möchte ich zurückziehen.
Ich nicht.
Er ist aus der Geschichte gestrichen.
Bei mir ist er nicht aus der Geschichte gestrichen.
Gut. Ihr schreibt uns aber auch sehr schöne Nachrichten. Also das sind auch schöne Nachrichten, aber ihr schreibt uns noch schönere Nachrichten. Vor allem seid ihr endlich mal wieder fleißig, muss ich mal sagen, und schickt uns Random Facts. In dieser Woche kommt er nämlich von Isabel aus Hamburg.
Und der ist ganz toll.
Der ist wirklich toll.
Ja.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch. Aber ich, wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses, ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
Isabel aus Hamburg schreibt uns, in Korea glauben viele Menschen daran, durch die Blutgruppe auf den Charakter eines Menschen schließen zu können. Ähnlich wie bei uns die Sternzeichen. Dies ist dort so fest verankert, dass es zum Beispiel auch den bekannten Film My Boyfriend is Type B gibt, also auf den Blutgruppen Typ B schließt. Und dieser Typ B wird oft als ja quasi Bad Boy bezeichnet. Also wenn man es mal ganz kurz aufschlüsselt und zusammenfasst, heißt Blutgruppe A, sie sind so ein bisschen die Bauern, die eher etwas wow. einfacheren.
Also so wie Laura. Leute aus Parchim haben generell alle Blutgruppe A.
So, dann Blutgruppe B sind die Individualisten, so ein bisschen Einzelgänger und die ihr eigenes Ding machen. Blutgruppe A, B sind eher so die Wissenschaftler, die alles so ein bisschen austüfteln müssen. Und die Blutgruppe 0 sind die Kämpfer oder Anführer. Und Isabel hat von dem Gerücht gehört, konnte sie allerdings nicht verifizieren, deswegen bleibt es ein Gerücht, dass es Clubs gibt in Korea, in die nur Promis mit Blutgruppe 0 kommen. Also mit der Elite. Mit der Golden Group quasi.
So wie der Golden Circle.
Genau.
Dürfen beim Beyoncé-Konzert in Korea, würde sie da auftreten, dürfte?
Ja.
Dann nur die ganz bestimmte Blutgruppe vorne im Golden Circle stehen? Ja. Weißt du, welche Blutgruppe du bist? Ich weiß es gar nicht.
Nee, und das finde ich ziemlich unangenehm.
Weißt du es auch nicht?
Nee, ich wusste es mal.
Ich auch nicht.
Weil wir, glaube ich, vielleicht ist es jetzt auch so eine dunkle Erinnerung an eine Folter, die ich mal durchmachen musste. Aber meiner Meinung nach haben wir uns im Biologieunterricht irgendwie mal am Finger Blut abgezapft und...
Was? Oh, da wäre ich
glaube ich. Und sollten auf jeden Fall unsere Blutgruppen nennen. Und es ist eigentlich ziemlich blöd, dass man es nicht weiß, weil es ja tatsächlich Situationen gibt, gut, die sind relativ unwahrscheinlich und hoffentlich treten sie nie ein, aber wo es gut wäre, die eigene Blutgruppe zu wissen. Stell mal vor, du bist auf der Straße und hast einen Unfall, weil du hast einen Witz gemacht über einen Schnitzel und dann kommt jemand und schlägt dir mit einem Baseballschläger auf den Kopf und dann kommt der Krankenwagen.
Der kommt gerade wirklich?
So wie jetzt gerade bei uns im Hintergrund und transportiert dich ab und du brauchst eine Blutkonserve und im Auto fragen ja, dich, stimmt. Was hast du für eine Blutgruppe?
Also eigentlich eine alltägliche Situation.
Genau.
Nee, das sollte ich echt mal rausfinden. Übrigens in Korea und Japan, ich bin da nicht so bewandert. Die sind relativ nah aneinander,
ja,
ne?
Ja.
Ja. Und ich glaube, in Japan sind die, also herrscht das auch, was du gerade vorgelesen hast.
Mit den Blutgruppen?
Die sind ein bisschen...
Bisschen zurück, willst du
nee.
Sagen? Anders.
Viele Sachen aus Korea und Japan, was die so denken, es ist skurril. Aber auch interessant.
Ja, was zum Beispiel noch?
Eigentlich ganz, ganz schlimm, weil in Japan ist ja die Selbstmordrate, glaube ich, am allerhöchsten auf der ganzen Welt. Aber es ist gerade zu einem Trend geworden in Japan, vielleicht auch in Korea, in der Mode, in der Fashion zum Selbstmord zu stehen. Da habe ich ein Video drüber gesehen. Das war mir ein bisschen komisch in der Brust. Es hat auch einen Namen und zwar heißt das, ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es heißt Yami Kuwai, glaube ich, Kuwai.
Das klang nach Norddeutsch, deswegen.
Ja, Yami Kuwai heißt es, glaube ich. Und kommt eigentlich von dem Trend Yumi Kawaii.
Ach klar.
Und das bedeutet,
ja.
Also Kawaii bedeutet, glaube ich, cute, also so süß übersetzt. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, so manche Japanerinnen oder Japaner oder auch so Manga-Figuren, die sehen so aus, sie haben so Rüschenkleider an, Kniestrümpfe, so kindlich so ein bisschen, also so ganz, 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 ganz süß. Ganz viel Pastellfarben tragen, die haben so ein Teddybär im Arm, so ein kindliches Erscheinungsbild. Das ist da so ein bisschen so ein Trend. Und das heißt Yumi Kawaii. Und das Umgedrehte davon, das heißt, wenn diese süße Figur dunkel und ein bisschen böse wird, dann heißt das Yami Kawaii.
Okay.
Das ist kein Scherz und das ist da ein riesengroßer Trend, dass zum Beispiel da so ein Mädchen auf der Straße, es gibt auch ganz viele Influencerinnen und Social-Media-Stars aus Japan, die dann irgendwie so ein rosafarbenen Petticoat anhaben, aber um den Hals tragen, als Accessoire einen Strick.
Okay.
So ein, ich erhänge mich Strick oder eine kleine Spritze oder die haben ein T-Shirt an und da ist eine Manga-Figur drauf, die hat eine Rasierklinge in der Hand und schneidet sich damit gerade die Pulsadern auf.
Aber was wollen die damit ausdrücken?
Ja, das habe ich zuerst nämlich auch nicht verstanden und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig gedeutet habe. Aber es ist wohl so schwierig, weil in Japan viele Leute an Depressionen leiden oder Selbstmordgedanken haben. Aber es schickt sich überhaupt nicht, darüber zu reden. Also zu erzählen, mir geht es schlecht, ich habe die und die Gedanken. Und ganz viele junge Leute drücken sich damit aus in ihrer Kleidung, dass sie diese Gedanken haben, weil sie in der Familie und so darüber nicht reden dürfen.
Aber dann zeigen sie es in, also ich meine, wenn ich zwar nicht erzähle, dass es mir schlecht geht und ich mich gerne umbringen würde, aber ich einen Strick um den Hals trage.
Ja, es ist natürlich total, okay. Aber es ist so, ich hatte das Gefühl, also die haben ja zum Beispiel in dieser Reportage oder was das war, die ich da gesehen habe, einen Laden gezeigt oder eine Person, die sich so anzieht und diese kleinen Accessoires, diese Selbstmordaccessoires, die musstest du erstmal suchen. Die haben ja 100.000 Ketten um und Rüschensachen an und da musst du erstmal gucken, ach, das sieht ja alles total süß aus, total das niedliche Outfit und dann siehst du, dass die plötzlich eine kleine Bandage ums Handgelenk tragen, weil sie da sich nämlich eigentlich das Leben nehmen wollten oder geritzt haben. Das ist ganz, ganz skurril. Aber es ist da ein ganz großer Trend gerade, dass die da so rumlaufen. Kein Scherz. Und ich finde es eben ein bisschen creepy. Genauso creepy wie dieser Wald. Ist der auch in Japan? Ich glaube, ja. Dieser Selbstmordwald, wo sich unendlich viele Menschen umbringen.
Da ist doch vor einer Weile irgendein amerikanischer YouTuber
genau,
durchgegangen und
hat das gefilmt und hat eine Leiche gesucht. Und hat auch eine gefunden, eine Person, die sich erhängt hat und da noch baumelte und hat die gefilmt. Ich glaube, er hat die zwar verpixelt, aber das Video hochgeladen und wurde dann, glaube ich, auch von YouTube an sich komplett gesperrt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Logan Paul.
Ja. Ja?
Ja, Logan Paul,
ein ganz großer YouTuber. Ist aber auch wirklich sehr, sehr krass.
Ja, und da hat sich dann im Nachhinein dafür entschuldigt mit einem Video und hat irgendwie gesagt, dass das dumm war und er in dem Moment so geschockt war, dass er nicht daran gedacht hat, dass es andere Menschen affekten, andere Menschen verletzen könnte.
Ja gut,
oder
aber in dem Moment, wenn Grenze. Ich geschockt das filme und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video geschnitten und online gestellt habe, habe ich mich ja vielleicht wieder beruhigt.
Aber ganz ehrlich, das frage ich mich wirklich ganz oft bei YouTubern. Für die ist das ja mit ihren komischen Follow me around, follow my weekend, ist es ja so normal, mit einer Kamera rumzurennen, also die das wirklich täglich machen, dass ich das ist überhaupt nicht ihnen in Schutz nehmen wollen. Überhaupt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so zur Normalität wird. Ich glaube, für uns ist es super absurd, dass wenn du was Ekliges siehst oder was Abstoßendes oder was, wo dir dein Verstand irgendwie sagt, das sollte ich jetzt nicht filmen und die Kamera draufhalten. Aber wenn du wirklich fast 24 Stunden am Tag mit der Kamera auf alles draufhältst, was passiert und was sich bewegt und erst recht dann, wenn was Krasses passiert. Irgendwie, keine Ahnung, du gehst in die Küche, da streiten sich deine Eltern und das ist das, was viele Klicks zieht, weil wenn du das Video danach nennen kannst, mein Vater tötet fast.
Oder wird man
Mutter,
so ein bisschen distanzlos?
Ich glaube schon, weil du hältst halt mit Absicht genau da drauf, wo es knallt quasi.
Wo es knallt, im
und
Karton.
So, und dann rappelt es im Karton und in Japan liegt eine Leiche im Wald und dann mit der Kamera erstmal schön drauf.
Ja, gruselig.
Weil bringt ja Klicks.
Mhm.
Ja, dieses YouTube-Universum ist mir ja sowieso eine sehr fremde Galaxie, die du mir oft näher bringst.
Ich?
Ja, denn du hast in unserer letzten langen Folge in der Social-Media-Rubrik erzählt von dieser YouTuberin
Shireen David,
so, die nicht nur gesagt hat, dass sie sich fühlt, sie fühlt sich, sondern auch, dass sie so ein riesen Theater und Drama, so eine wochenlange Hinführung auf die Veränderung ihrer Haare macht.
Es war ein Haarteasing.
So. Und es hat mich sehr interessiert, weil es ein Faszinosum
hast
für mich
war.
Hast du
es dir angeguckt?
Nee, ich habe mir das nicht angeguckt, aber stattdessen habe ich mich mal auf YouTube umgeguckt, was Haare angeht.
Okay.
Und ich möchte das als kleine Einleitung für unsere upcoming Social Media Rubrik jetzt benutzen.
Die gleich
benutzen,
folgt, ja.
Die gleich folgt. Und ich war geschockt, Laura, denn dieses Thema, ich verändere meine Haare und die ganze Welt interessiert es, ist riesengroß.
Es ist riesengroß.
Es ist riesengroß. Mm. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viele YouTuber ein Thema daraus machen, dass sie ihre Haarfarbe verändern, dass sie ihre Haarlänge verändern, dass sie entweder die Haare verlängern, dass sie sich die Haare abkürzen, also schneiden lassen. Es ist ein unglaubliches Thema.
Aber hallo, Dagi B hat mal eine Woche lang nur mit Schwarz-Weiß-Filter Videos bei Instagram hochgeladen.
Warum?
Na, damit sie dann am Sonntag in ihrem neuen Video zeigen kann, welche Haarfarbe sie jetzt hat.
Okay.
Und das durfte man dazwischen nicht sehen.
Ja, ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wie fassungslos ich darüber bin, dass sie dieses Thema daraus machen und dass es Leute gibt, die sich ernsthaft eine Woche lang fragen, kann ich jetzt noch schlafen, wenn ich nicht weiß, ob Dagi B braune oder blonde Haare hat? Und bei meinen YouTube-Recherchen, es fällt mir leichter, mir diese Videos anzugucken, wenn ich sage, es sind Recherchen.
Es ist ein Projekt, ne?
Genau, es ist ein Projekt. Ich setze mich mit dem MacBook ins Café dazu, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da so ein bisschen... wie so Guilty Pleasure, sondern es ist eine Recherche.
Vielleicht,
es
ist für meinen Job. Schreibst du einen Text dazu, einen wissenschaftlichen.
Genau.
Weiß ja keiner.
Und ich bin aber auf ein YouTube-Video gestoßen und das war nicht die von dir angesprochene Shireen David, sondern es war eine andere YouTuberin, die für mich erschien, ist jetzt auf YouTube so relativ groß ist, die aber nicht nur das mit den Haaren aufgegriffen hat, sondern noch was anderes. Aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich die Stimme etwas verfremdet, aber ich glaube, es...
Erkenne ich sie?
Nee, ich glaube, du kennst sie auch gar nicht. Also. Dafür ist sie nicht groß genug.
Okay.
Aber man erkennt trotzdem noch, was sie sagt. Sie hat auch dieses Haarteasing betrieben und sehr lange erzählt, dass sie an ihren Haaren etwas verändert.
Okay.
Hätte sehr lange, dunkelblonde, eigentlich relativ... langweilige Haare und war mit ihrem Freund beim Friseur und fährt dann mit ihrem Freund im Auto zurück nach Hause, redet sehr, sehr lange über die Haare und sagt dann unter anderem das.
Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach gerade mehr so nach diesen Haaren und ich habe die langen Haare nicht mehr gefühlt. Ich finde lange Haare auch wunderschön und eventuell werde ich sie auch einfach wieder wachsen lassen und so, aber jetzt fühle ich einfach gerade ein bisschen kürzere Haare und finde es ganz toll.
Ja, Hilfe. Also dieses Haare verändern.
Sie fühlt sich jetzt gerade eher nach kürzeren Haaren.
Ja, sie fühlt es jetzt mehr. Die Haare, die so sind, fühlt sie jetzt gerade mehr.
Okay.
Das fühlt sie mehr. Also nicht nur dieses Haarding scheint sehr groß zu sein, sondern auch, dass man was fühlt. So wie Shireen David
sagt.
Hab
ich ja gesagt.
So. Und das ist, it's a thing, Laura.
Ja.
In YouTube-Deutschland ist es gerade einfach ein Ding. Man fühlt sich und man verändert seine Haare und erzählt wochenlang, dass man seine Haare verändern wird. Das wollte ich einfach nur...
Dass es ein Trend ist.
...mit dir teilen. Das ist ein Trend
anscheinend.
Oh Mann,
ey, ich würde auch gerne diesen Trend mitmachen, aber ich will meine Haare nicht verändern.
Das ist traurig. Dann würde ich sagen, darfst du aber stattdessen vielleicht dein Fundstück der Woche vorstellen.
Das Schlechteste aus Social Media.
Ich liebe das Coachella.
Hashtag zu viel Popcorn.
Lass dir mal ein Kommi da.
Däumchen wären Träumchen.
Fashion Week.
Hashtag Red Carpet.
Ihr seid die geilste Community ever.
Du, Ariana, ich habe was Tolles gefunden für uns beide.
Ja.
Ich habe was gefunden und da sag ich...
Nein zu.
Da habe ich... Erstmal habe ich Fragen.
Ja.
Auch dir, du wirst jetzt denken, wenn ich jetzt dir gleich die Caption vorlese und ich sage dir eins, es gibt keine Hashtags in der Caption. Es gibt keine Hashtags bei dieser Person.
Ist traurig.
Ja, irgendwie schon, aber der Text ist ein Brüller. Also es heißt ein Brüller. Ich finde, es ist so, ich würde dann gerne Detektivarbeit betreiben, nachdem ich das gelesen hatte.
Mhm.
Würde ich dir kurz erstmal sagen, um wen es geht? Wäre das vielleicht von Interesse?
Ja. Ja?
Geht um eine spirituelle Person für mich? Mhm. Inspirierende Person auch? Ist Gina Lisa.
Welche?
Lofing.
Gina-Lisa Lofing.
Das ist die, die mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat. Da hatte sie plötzlich auch ein Haarteasing, weil
zack,
sie plötzlich kurze Haare. Und jetzt, ich weiß nicht, was sie jetzt ist. Sie ist für mich eine Frau der Operation.
Punkt.
Für mich Frau der Operation ist sie für mich. Ich glaube, sie ist ein Menschenbegriff. Und da habe ich einfach mal gestöbert, was hat die so auf ihrem Instagram-Account, was geht da so ab? Und da ist ein aktuelles Pic von ihr, das ist 2 Tage alt. Und da sitzt Gina-Lisa Lofing, sitzt sie auf einer Bank in einem sommerlichen Outfit. Es ist nämlich ein fliederfarbenes Shirt, was sie trägt und keine Hose. Und man sieht, dass sie stark tätowiert ist am Bein und auch am Arm. Und sie enthält einen kleinen Smoothie in den Händen. Und küsst ihren Hund. Das ist ein kleiner Chihuahua, dem gibt sie einen Kussi. Ein Kussi auf die Stirn.
Und, auf die Stirn?
Ja. Mhm. Und es ist eine Momentaufnahme auf einer altertümlichen Bank. Ist ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Und das wurde eingefangen,
ja.
Das Foto.
Von wem weiß man das? Oder?
Das weiß man nicht.
Nee, okay.
Aber das ist einfach, dieses Foto ist nicht einfach nur da, der Schönheit wegen, sondern da gibt es eine Message und eine Klarstellung drunter unter diesem Foto.
Okay.
Würde ich dir vorlesen.
Gern.
Okay. Gina Lisa 2309. So heißt sie.
So heißt sie bei Instagram.
Gina Lisa 2309. Richtigstellung bezüglich einigen unwahren Presseberichten zu meiner Person aufgrund Melanie Müllers Charity-Event am 25.03.2018.
Melanie, also jüngster Vorfall.
Melanie Müller, und sie wird hier direkt angesprochen.
Verlinkt auch, getaggt?
Nein. Melanie Müller, ich finde es sehr schade, dass du die Tatsache so verdrehst. Ich wollte für dich und die Kinder sehr gerne kommen. Auch auf eigene Kosten. Da ich aber letzten Sonntag notfallbedingt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wegen einem Bandscheibenvorfall, und nein, sie hat nicht ein Nest geschrieben, und erhöhtem Fieber, war es mir leider nicht möglich, nach Leipzig zu kommen, Ausrufezeichen. Du hast die Tage kurz vor dem Event auf keine Anrufe von meinem Management reagiert und warst den ganzen Sonntag telefonisch auch nicht erreichbar für uns. Es war nie die Rede davon, in Leipzig zu übernachten. Da ich Sonntagabend zu Kati Lugner musste und ich montags eigentlich einen TV-Dreh gehabt hätte in Düsseldorf, welchen ich leider ebenfalls absagen musste, wie all meine Termine vergangene Woche wegen der Bandscheibe.
Ja.
Was ist denn eigentlich dein Problem? Ich habe dir nichts getan, wollte nur helfen. Und das ist jetzt der Dank? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Schade, tut mir sehr weh, dass du so bist. Ach, und mein Hund ist kein Köter. Sie hat einen besseren Charakter als du. Ausrufezeichen. Was ist denn da los, Ariana?
Was ist wohl die Vorgeschichte?
Ich kann sie dir sagen. Ich habe Recherche gemacht. Ich habe es recherchiert und habe es rausgefunden. Es ist so, Melanie Müller, die, ich glaube, 2014 oder so Dschungelkönigin geworden ist.
Also beide haben Dschungelerfahrung.
Beide haben
Jungle Experience.
Jungle Experiences, und darauf kommt es an im Leben.
Ja.
Diese Melanie Müller, sie hat ein Charity-Event gegeben. Es war irgendwie ein Tattoo-Event und da wurden Tätowierungen gemacht und gleichzeitig für Kinder in Not was gespendet. Das war das.
Tattoo-Vorlagen.
Ich weiß es nicht. Farbe wahrscheinlich. Einfach so Tattoo-Farbe wurde gespendet an Kids. Und viele Stars und Sternchen waren da zugegen, aber nicht Gina Lisa. Und Melanie Müller hat sich dann der Presse gegenüber dazu geäußert und gesagt, sie hatte Gina Lisa Lohfink auch gebeten, zu diesem Event zu kommen. Und dann hatte sie aber keine Lust, 500 € auszugeben für Gina Lisa, ihr Management und ihren Hund. Weil das hätte Gina Lisa wohl vorausgesetzt.
Für was? Für Bahntickets?
Für Flug.
So.
Und Unterkunft.
So.
Und das hat sie nicht eingesehen, weil das ist hier ein Event für Kids. Das geht darum, dass diese Kinder Geld kriegen, und da geht sie davon aus, wenn das so ein Charity-Event ist, dass Gina Lisa Lohfink es schafft, ohne Management zu kommen und ohne Köter. Das ist ja wohl die Höhe, den könnt sie ja wohl zu Hause lassen. So. Und das war aber wohl die Prämisse, die Gina Lisa Lohfink gestellt hat. Und da hat Melanie Müller sich öffentlich dazu, hat sie sich geäußert und gesagt, das findet sie die Höhe, das geht nicht für sie klar, findet sie schade. Und jetzt kommt Gina Lisa Lohfink, die ja nochmal das Ganze von einer ganz anderen Seite beleuchtet hat und auf Instagram einfach mal für Klarheit gesorgt
hat. Mit einer Taschenlampe, oder?
Mit einer richtigen Tat, die mal Licht ins Dunkle gebracht.
Ja.
Und hat gesagt, nee, so war das nicht gewesen. Und mein Köter, der hat einen besseren Charakter als du, Melanie Müller, hat sie gesagt.
Ja.
Ja.
Und Melanie Müller würde sie wahrscheinlich auch nicht die Stirn küssen.
Nee, überhaupt gar nicht. Und das finde ich, also ich war ganz aufgeregt, als ich das gelesen habe.
Ja, ich auch.
Das hat sogar, glaube ich, mir jemand auf Instagram geschickt, dass wir uns diesen Account doch mal angucken sollen. Der ist Fun in the Sun, der Account. Und das habe ich gemacht. Und dann gucke ich mir den letzten Post an, den aktuellsten, und finde gleich so eine Perle.
Das stimmt.
Ist ja der Knaller.
Ja, ich finde es lustig, dass sich der Text wirklich liest wie ein absoluter persönlicher Brief. Und einfach aber an die komplette Öffentlichkeit gerichtet ist.
Ja, weil aber auch Melanie Müller vor allem nicht getaggt wurde. Das ist der Witz.
Naja, es wird ihr bestimmt zugetragen.
Das meinst du?
Ja. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn über Leute geredet wird und andere Menschen dann Bezug darauf nehmen, dann muss man die gar nicht taggen. Es wird denen trotzdem zugetragen.
Echt? Wie geht das denn?
Weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, nennt man vor allem ja sogenannten Buschfunk.
Ah, okay. Ja. Alles klar. Genau. Nee, das ist heute auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
Das ist wirklich ein großes Highlight.
Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Also ich würde da auch vielleicht einfach mal am Ball bleiben und gucken, wie sich das Ganze entwickelt zwischen Gina, Lisa und
ich könnte
Melanie
die auch
Müller.
Optisch, glaube ich, gar nicht auseinanderhalten, wenn ich
Doch.
Ja?
Ja.
Sind die nicht beide sehr der Operation zugetane Menschen?
Definitiv, aber nein, das sind unterschiedliche Frauen.
Okay.
Mhm.
Unterschiedliche Kaliber.
Ja.
Ich habe mich auf dem Instagram-Account einer meiner früheren Heldinnen, möchte ich es mal nennen,
ach, du großer Gott,
herumgetrieben. Es ist eine musikalische Kombo, um nicht zu sagen eine Band.
Laura, nicht wie The Boss Hoss.
Nee, anderes Geschlecht.
Also zwei
Männer.
Frauen?
Nein, Spaß. Ja, Frauen? Also
es sind
nicht zwei.
Frauen.
Nee, es sind
eine
mehrere.
Frau.
Welche Band könnte das sein?
Es ist eine Frauenband.
Es ist eine Frauenband.
Aus Amerika?
Nein,
aus Deutschland?
Deutschen Gefilden.
Eine deutsche Frauenband?
Ja, die gibt's so nicht mehr.
Tic-Tac-Toe?
Nee, noch krasser.
Spielen sie selbst Instrumente?
Kann man so nicht sagen.
Machen sie so Techno-Musik?
I wish. Leider nein.
Wie viele Frauen sind in der Band?
Ich glaube 3. Wenn es noch eine vierte gibt, fällt die mir gerade nicht ein. Es fängt mit Mon an und hört mit Rose auf.
Ah, Mon Rose.
So. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich mit meiner Freundin Lena damals in meinem Kinderzimmer stand und aus irgendeinem Grund wir so oft das gleiche Video aufgenommen haben. Wir haben in die Kamera geguckt, meiner sehr, sehr dicken ersten Digitalkamera, und haben immer wieder gesagt, hi, wir sind Mon Rose. Und dann haben wir einen Song von Mon Rose gelipsynkt.
Geil.
Ich weiß nicht wieso, ich kann es gerne versuchen.
Ganz kurz, bevor du weitermachst, ja. Ich hoffe, dass du nicht auf dem Profil von Sana Gamour warst.
Nein.
Okay.
Nein.
Weil dann hätte ich mich rausgehalten, weil sonst kriege ich auf die Schnauze.
Von ihr?
Ich glaube, sie kriegt sowas sofort raus, wenn jemand schlecht über sie redet.
Aber da hast du keine Angst bei Gina Lisa, dass die dir auf die Schnauze haut?
Nein.
Nee.
Ich habe nicht Schlechtes über sie gesagt. Ich bin auf ihrer Seite.
Ja.
Mit dem Bandscheibenvorfall.
Hast du dann keine Angst vor Melanie Müller?
Nein. Die kommt aus dem Osten und ich auch.
Okay.
Wir schienen uns automatisch.
Ihr seid Sisters.
Ja.
Sana Gamour hast du Angst vor.
Ja.
Nee, die lasse ich heute außen vor. Es geht um eine Frau, die mysteriös und facettenreich ist, weil sie hat ihren Namen geändert. Und sowas finde ich mysteriös und facettenreich. Es geht um die damalige Mandy Capristo, die mittlerweile Grace heißt.
Klar.
Sie hat sich selber umgenannt. Wer kennt es nicht? Ein Imagewechsel. Man kennt es einfach. Sie heißt Grace Capristo. So ist sie auf Social Media unterwegs. Und es sind viele Perlen auf ihrem Account.
Viele?
Sehr viele Perlen.
War das schwer für dich, da eine rauszupicken?
Es war sehr schwer, mich zu entscheiden. Unter anderem postet sie halt manchmal Bilder von sich, wo sie, also sie hat auf jeden Fall alle Accounts, alle Social Media Accounts von Sami Slimani aufs Detaillierteste studiert, weil diese leeren Blicke in die Ferne, in die Weite, die hat sie definitiv.
Aber es ist kein Starren,
Slimanis,
oder? Und da kann ich es mir nicht angucken.
Nee, guck sie lieber nicht an. Sie sieht lustigerweise aus wie eine sehr gruselige Schaufensterpuppe.
Sie ist operiert auch doll, ne?
Ja, da habe ich keine gesicherten Informationen. Aber zum Beispiel auf einem Bild guckt sie starrend in die Ferne und darunter steht, ob 12, 16 oder 28 für immer Papas Mädchen aus Kalabria, also Kalabrien in Italien. Und ich denke mir so, Alter, natürlich, egal ob du 12, 16 oder 28 bist, du bleibst immer die Tochter von deinem Vater,
das geht
weil
nicht
das
anders,
genetisch
ja.
einfach mal
so ist.
Vorausgesetzt ist. Deswegen, du brauchst jetzt das nicht so feiern, als wäre das was Besonderes. Ich werde auch, egal wie alt ich bin, für immer die Tochter meiner Mutter bleiben. Aber das ist nicht der Post. Ich wollte damit einfach nur mal so zeigen, wie sie so unterwegs ist.
Mhm.
Was ich euch gerne präsentieren und vorlesen möchte, ist ein Post vom 19. März diesen Jahres. Und Grace Capristo, wie ich sie ab jetzt gerne nennen möchte, schreibt.
Gracie, ne?
Gracie Girl schreibt. Und an der Stelle, stellt euch bitte vor, dass ich eine Lesebrille habe, die sehr weit vorne auf meiner Nase sitzt. Also ich habe was Nachdenkliches, Philosophisches.
Okay.
Vielleicht stehe ich auch auf einem griechischen Berg oben.
Auf der Akropolis?
Auf der Akropolis definitiv und halte da was
mit
meinen
einem
Händen.
Ingrown Tenagel.
Genau. Und ich lese, Kunst ist etwas Persönliches, etwas Emotionales. Etwas Intimes. Und an der Stelle möchte ich schon mal sagen, man fragt sich ja oft, wann substantivierte Wörter großgeschrieben werden. Und zwar immer dann, so wurde es mir in der Schule eingeprügelt, wenn es eine Mengenangabe gibt.
Mhm.
Zum Beispiel etwas. Nur zum Beispiel. Wenn man sagt, Kunst ist etwas Persönliches, dann wird
etwas
großgeschrieben. Macht sie nicht, Gracie Girlie. Sie schreibt sowohl Persönliches als auch Emotionales und Intimes konsequent.
Aber hat sie
klein.
Etwas großgeschrieben?
Nein.
Ach so, das dachte
also
ich.
Also nur, wenn es am Anfang des Satzes steht, so wie bei Satz 2 und 3, dann ja. Aber im ersten Satz schreibt sie es klein. Kunst ist etwas Persönliches, etwas Emotionales, etwas Intimes, etwas, was in einem Moment passiert, den man nicht beschreiben kann. Doch was man beschreiben kann, ist der Ort, an dem es passiert. Und dann kommt ein kleines spitzbübisches Smiley, was man nicht deuten kann, weil man denkt, worüber redest du jetzt? Geht's um Sex oder um was passiert? Was beschreibt den Ort, an dem es passiert? Was? Was?
Ja,
so, aber
ja.
Es geht weiter.
Also ich bin auch noch gar nicht drin.
Genau, denn es stellen sich jetzt Fragen. Und deswegen führt sie fort. Und diesen möchte ich euch zeigen. Am 12. April 2018 nehmen, und jetzt folgt ein Tagging, Delia Westwing und ich, und aus irgendwelchen Gründen schreibt sie ich jetzt groß.
Warum die ist auch wahllos, ja. Ne, wie sie will.
Ich glaube, weil sie gemerkt hat, Persönliches, Intimes und Emotionales habe ich klein geschrieben, das muss ich jetzt ausgleichen. Schreibe ich einfach mal mitten im Satz random ich groß. Am 12. April 2018 nehmen Delia Westwing und ich euch mit in mein Zuhause, sprechen über Karriere, Frauen und an welchem Platz meine kommenden Songs entstanden sind. Mhm. Und man denkt sich, oh ja, das interessiert mich brennend. Ich habe was unter meinen eingewachsenen Nägeln, was da brennt, und das ist, wo du wohl deine Songs geschrieben hast.
Unter meinem ingrown Tenagel.
So, Liebe. Und da folgt, das ist, da bringt sie mich Social Media mäßig auf ein nächstes Level, weil ich wusste nicht, dass das möglich ist.
Okay.
Sie taggt nochmal Delia Westwing. Ich wusste nicht, dass man...
Aber wer ist Delia Westwing?
Ich glaube, so eine Möbelfirma, die Frau, die das gegründet hat. So, okay. Auf jeden Fall taggt sie zweimal die gleiche Person in einem Text und ich wusste nicht, dass das möglich ist. Liebe Delia Westwing, vielen Dank für ein außergewöhnlich ehrliches und inspirierendes Interview. Ich freue mich, euch mit auf meine Reise zu nehmen. Und dann das Emoji von einer CD. Und
das Emoji von einer CD?
Und danach das Emoji von einer Rose. So. Und jetzt denkt man, okay, der Text hat mich...
Check nichts.
Nee, der hat mich sehr verwirrt.
Ich bin durcheinander.
Vielleicht klären die Bilder mich auf, denn es ist eine Bildergalerie dazu.
Wie viele?
5. Und es ist das gleiche Setting. Es ist offensichtlich Gracie Girlies Wohnzimmer.
Ja.
Sie liegt dort auf einem flauschigen Teppich. Ich zeig dir das Bild, damit du es dir vorstellen kannst.
Genau so.
So. Es ist tatsächlich
Es ist die Pose, die ich am Anfang meinte.
Es ist die stabile, nackte Seitenlage angezogen.
Oh,
du hast komplett
Rose
recht.
Das ist Rose von Titanic.
So. Genau. Und sie liegt auf dem Boden hinter ihr ein. Da wundere ich mich, dass sie mit einer Möbelfirma zusammenarbeitet. Das ist ein sehr geschmackloses, beiges Sofa. Und sie liegt auf diesem Teppich mit einem Sami Slimani fragenden Blick. Und unter ihr...
Ich möchte das sehen.
Und unter ihr liegt ein Schreibblock.
Würdest du sagen, das Foto ist inszeniert? Nein.
Ein bisschen. Und sie hat einen Kugelschreiber in der Hand. So. Ich habe mal auf das Bild draufgeklickt, weil ich dachte, ey, wenn du die ganze Zeit über eine Möbelkooperation redest, hast du bestimmt auch alle Produkte verlinkt, falls man den Look shoppen will. Nein, hat sie nicht. Da sind keine Produkte und Marken verlinkt. Schade aber auch. So. Jetzt ist es, wie gesagt, eine Bildergalerie. Das heißt, es gibt noch mehr Bilder. Man wischt also einmal in die andere Richtung. Und
es ist genau das gleiche Bild.
Es ist wie ein Daumenkino. Sie guckt aber diesmal nach unten. Die Pose ist gleich, das Setting ist gleich, der Winkel des Bildes ist gleich. Aber sie guckt nach unten. Und wenn man jetzt immer wieder links und rechts hin und her wischt, ist es tatsächlich ein modernes Instagram-Daumenkino.
Es ist wirklich ein Daumenkino.
Und sie guckt hoch, erstaunt, Sami Slimani, lächelnd runter verschmitzt. Hoch, Sami Slimani, in die Ferne, lächelnd runter verschmitzt. Und das passiert auf ein paar Bildern aus verschiedenen Einstellungen. Und dann lässt man das Ganze auf sich wirken und denkt, okay, sie versucht uns was über Kunst zu sagen, ihre Rechtschreibung und die Grammatik sind relativ einzigartig und individuell, um nicht zu sagen falsch. Und sie versucht, komische Dinge in dieser Bildergalerie beim Betrachter hervorzurufen. Und dann ist mir nur eine
Sache...
Ist
es ein Gewinnspiel? Ist es ein Rätsel?
Nee.
Muss ich es aufdecken? Kann ich was gewinnen?
Es ist so wie diese Haargeschichte auf YouTube. Es ist ein Teasing.
Auf was?
Auf den 12. April, wo offensichtlich irgendwas zusammen mit Delia Westwing passiert. Mir ist eine Sache ins Auge gefallen und da musste ich reinzoomen und da war für mich alles vorbei.
Hast du ins Bild gezoomt?
Ich habe
in ihr Wohnzimmer?
Gezoomt, ja, denn hinter ihr befindet sich ein sehr niedriger, farbiger Couchtisch.
Aber es ist nichts Gruseliges, oder, was du da gefunden hast?
Bücher liegen da und... Ich habe gedacht, ach, was denn liegen denn da für Bücher? Das untere, da steht Live, Love and Decorate. Mehr sehe ich nicht, aber alleine das hat mich schon erschrocken zurückgelassen und das Handy fast vor Schock aus der Hand fallen lassen. Und darüber ist ein Buch, wo ich jetzt nur erahnen kann, was es heißt, weil es fehlt der letzte Buchstabe. Aber man braucht keine detektivischen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass nach Maffa eigentlich nur ein Y kommen kann. Und okay. Man schlussfolgert daraus, dass die Biografie oder die Autopsie und der Autopsiebericht von Peter Maffay liegt in der gebundenen schwarzen Ausgabe hinter ihr. Und ich denke, Gracie Girly Capristo, egal was du dir mit diesem Posting aufgebaut hast, sei es Dominanz, Autorität, Authentizität, irgendwas, du hast es kaputt gemacht. In dem Augenblick schließe ich mein Handy und lege es weg. Denn wer den Autopsiebericht von Peter Maffay auf dem Couchtisch aus Teakholz aus dem Regenwald hinter sich liegen hat,
hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Geil. Das ist echt eine Perle.
Ja.
Aber trotzdem bin ich ratlos zurückgeblieben.
Ja.
Also,
ich bin zurückgeblieben, du bist ratlos zurückgeblieben.
Für mich ist, hat das alles, verstehe ich nicht.
Ja,
versteh
wie gesagt, wait for the 12th of April, Laura.
Da muss ja dann irgendwas ganz Großes passieren.
Da passiert was.
Aber ich frage mich, wenn sie da gerade liegt, sehr unbequem, auf dem Fußboden und auf einem weißen Blatt Papier mit dem Kugelschreiber etwas schreibt. Was schreibt sie? Schreibt sie eine Einkaufsliste?
Ihre Songs.
Schreibt sie ihren Abschiedsbrief? Es sind die Songs.
Ich glaube, sie schreibt Songs, weil sie redet ja darüber, dass sie
eine Künstlerin ist.
Dass sie eine Künstlerin ist und dass man was über die Orte erfährt, an denen ihre Songs entstanden sind. Aber ich denke mir auch bei diesen Songs, wenn das Songs sind, wo im Hintergrund nochmal der Autopsiebericht von Peter Maffay liegt und das ihre Inspirationsquelle ist.
Hast du eine
ist.
Problematik in Peter Maffay?
Was heißt Problematik?
Du weißt schon, dass der das mit Tabaluga ist und so, ne?
Das ist der Drache, oder?
Ja.
Ja, gut.
Mhm. Ich meine, man versteht ihn nicht so gut, den Peter Maffay.
Das ist wie Udo Lindenberg.
Der hat ja auch beim Radiopreis, hat er ja live performt.
Hast du ihn live gesehen?
Ja.
Und hat er den Tabaluga-Song gesungen?
Nein.
Tabaluga kann es sein.
Oh Gott, das klingt wie Peter Maffay.
Ja. Zum Freund.
Du, man versteht dich noch zu gut, aber generell. Ja, und es ging nämlich darum, dass Peter Maffay, glaube ich, bei MTV Unplugged war.
Wow.
Wirklich, kein Scherz. Er hat ein MTV Unplugged-Konzert gegeben und hat uns in der Philharmonie in Hamburg beim Deutschen Radiopreis schon mal so einen kleinen Einblick gegeben in dieses Unplugged-Konzert und hat aber leider kein einziges Lied alleine gesungen, sondern immer gemeinsam mit
Plug. Sein Bandmitglied.
Nee.
Bei MTV ist es dann Unplugged und beim Radiopreis war es noch mit Plug zusammen.
Ach, genau, aber er hat es mit den Gästen, die auch auf dieser Unplugged-CD erschienen sind, gemeinsam Songs performt, unter anderem mit Jennifer Weist von Jennifer Rostock.
Mm.
Und diese Gäste haben ihm viel Arbeit abgenommen im Gesang, sag ich mal so. Mm. Man hat von Peter Maffay nicht mehr so viel gehört und die Frage ist, war das vielleicht ganz gut so? War das vielleicht der Plan? Mehr sage ich dazu
ja,
nicht.
Ich glaube ja auch, der performt nicht mehr auf der Bühne, der verwest mittlerweile nur noch. So, gut.
Das hast du gesagt.
Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das. Das war, glaube ich, unsere längste Folge. Wir versuchen, sie einfach auf 42 Minuten runterzuschneiden.
Wir versuchen vor allen Dingen, irgendwie klarzukommen in der Dunkelheit da draußen gleich.
Ja, du musst jetzt noch den Long Walk Home antreten.
Ja. Ich habe so Angst, dass ich die starrende Person treffe.
Aus dem englischen Hackerangriff im
Privatfernsehen.
Ja, die
den Kopf langsam dreht.
Ja.
Boah. Gut. Ariana, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich habe das Gefühl, wir haben heute nicht so viel getrunken wie sonst.
Ich habe ein bisschen getrunken, fühle mich aber auch noch nicht. Also wir können uns ruhig noch einen reinstellen,
ist
finde
so?
Ich. Ja. Glaubst du, dass du den Heimweg dann besser erträgst?
Ich hoffe.
Ich hoffe es auch für dich.
Ich trinke mir die Angst weg. Cheers.
Cheers.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich flüstere, weil ich starre auch.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.